Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen, an den Podcast-Endgeräten. Folge 218 eures geliebten wöchentlichen Futsal-Podcasts mit den News aus Deutschland und der Futsal-Welt. Hier euer Futsal-Economist Daniel Weimar am Mikrofon und wartend auf Kommentare zur vergangenen Woche. Da war sehr viel. Euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hey Sebastian, guck mal, ich war so nervös, direkt versprochen.
Daniel, nachdem du jetzt eine Solo-Nummer hattest, nenne ich es mal nervöse Freude.
So. 50 Minuten ohne dich. Ja, du kannst mir jetzt wirklich das immer wieder aufs Brot schmieren, ja, dass ich auch monologisieren kann. Ich glaube, es war okay.
Ja, ich fand es auch okay. Ich habe das dort, wo ich war, dann in Stücken gehört, so gut es ging, so gut es mein Internet zuließ. Und ja, ich freue mich aber jetzt in dieser Woche wieder da zu sein. Und am Ende des Tages hier jetzt wieder mit dir über den Futsal in Deutschland und international.
Hey, da war richtig viel los, wie jede Woche. Schaffen wir heute unter einer Stunde. Wir nehmen uns das vor. Wir müssen es als Running Gag einfach lassen, immer vornehmen. Dann, wenn nicht hier, dann sonst.
Ja, das ist ausbaufähig, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Ja, so, guck mal, hier haben neuen Snippet. Passt doch dazu. Ich würde einfach jetzt reinwerfen, weil wir haben ja eine richtig geile Sache rausgefeuert. Letzte Woche unsere internationalen Zusammenfassungen unserer Podcasts haben jetzt nach einiger Kritik einen eigenen Channel bekommen. Das heißt, die AI-Zusammenfassungen unserer Podcast-Folgen auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch haben jetzt einen eigenen Spotify-Channel, sind also aus dem regulären Spotify-Channel für den deutschen Stream raus, sodass ihr nicht mehr zu Hause dann anstatt einer Folge 5 Folgen seht, sondern jetzt kann man sich das schön kanalisieren, nur bei YouTube sind alle zusammen online und da haben wir wirklich pro Folge schon 20 Zugriffe international. Ey, ich finde das okay für den Start.
Absolut, wenn man bedenkt, wie wir in Deutschland früher gestartet sind, auf jeden Fall. Also, und es ist eine gute Idee, das auch da entsprechend zu trennen und die Kanäle entsprechend auch in einer gewissen Art und Weise zu strukturieren, ne?
Ging halt ganz gut, weil Spotify das jetzt erst seit kurzem ermöglicht, wirklich eigene Shows anzulegen. Deshalb ist der Aufwand minimal, Effekt riesig. Und ich habe nämlich gelernt, dass auch Spotify dann unsere Zugriffsraten auf unseren deutschen Podcast sind dann eingebrochen ein bisschen, weil dann geschaut wird, welche Sprache haben die Podcasts. Und bei verschiedenen Sprachen wird das ja auch dann nicht mehr entsprechenden Leuten angezeigt. Weil dann sagt der Algorithmus, oh, das ist hier gemischt mit Englisch, Portugiesisch. Das zeige ich nicht den deutschen Spotify-Consumern. Ja, also das steckt dahinter.
Sehr gut, Daniel. Alles durchdacht.
Ja, und dann noch was zu Mr. Futsal. Wir haben da eine ganz andere Anfrage bekommen. Liebe Grüße an Street Soccer Hamburg. Da habe ich die Woche einen Anruf bekommen. Die suchen für einen Cup de Roue, also den Straßencup. So eine Art Mini-Weltmeisterschaft mit Straßenjugendlichen, aber mit Jugendlichen aus Hamburg, 14 bis 18 Jahren, die dann sozusagen für ein Land antreten. Am 28. Juni und sie suchen jemanden, der einen Livestream macht. Und weil wir immer Aufruf hier machen in unserem Podcast, hat uns der Run, glaube ich, gehört. Liebe Grüße da an das Projekt, hört sich richtig gut an. In Hamburg würde man wohl diese Street Soccer Hamburg kennen, findet viel auf Bolzplätzen statt, sieht richtig geil aus, machen dann so kleine Teams drauf und die Teamheads sind Influencer bekannt in Hamburg, zum Beispiel auch ja, Name entfallen, egal, wenn ich das hier nicht aufschreibe, dann Ian Prescott Klaus ist einer der Teamheads für das Team Deutschland und Elias Saad für Tunesien zum Beispiel. Ja, also so ist das Hamburg. Also wenn wir das machen, Sebastian, könnten wir dann mal eine ganz andere Bühne erreichen. Aber es muss ja natürlich erst das Internet klären, denn wir hatten ja in Schwerte schlechte Erfahrungen, komme ich gleich dazu. Also das klärt sich jetzt noch, wie das ist. Wenn das WLAN vor Ort ist, dann könnten wir das mal versuchen. Mit nur 5G-Hotspot habe ich ja nach diesem Wochenende, glaube ich, mein Abschluss gefunden.
Ja, aber unabhängig davon, Daniel, müssen wir uns auch überlegen, ob wir denn außerhalb des Hallenfußballs, des Futsals entsprechend agieren auch, ne? So, wir vertreten ja eine Sportart, deswegen. Mhm. Aber gut, das ist ja noch Zukunftsmusik und man darf sich da sicherlich noch ein paar Gedanken
zu machen. Da höre ich schon richtige Kritik raus. Ich dachte, es kommt das hier.
Sowas finde ich fresh.
Aber nee, deshalb kommt Sebastian wieder direkt. Aber alles gut.
Nein, alles gut. Wenn, es gibt ja sicherlich auch Gründe dafür, damit wir eben das Thema des Futsals auch weiter verbreiten dürfen. Und das ist ja auch unser Ziel am Ende des Tages. Wir wollen den Futsal bekannter machen, wir wollen informieren und auch diskutieren. Du hast ja beim letzten Mal auch schön eingeordnet, was wir eigentlich mit unserem Podcast hier machen. Ne? Also und damit verbunden wollen wir einfach helfen, den Futsal in Deutschland voranzubringen. Und wenn das irgendwie indirekt darüber möglich wäre, ist das sicherlich eine interessante Idee.
Mhm. Genau, also da das können wir platzieren, wie wir das uns dann ausbauen. Aber hey, müssen wir erstmal schauen, ob wir das zeitlich hinbekommen. Hamburg ist auch nicht um die Ecke, aber toll, Grüße gehen raus, geiles Projekt, schön, dass die an uns gedacht haben. Unsere Aufrufe helfen auch. Und es gab ja sozusagen einen Aufruf, der KC hat uns abgesagt für den Stream, hätten wir ja auch gerne gemacht. Deshalb waren wir eigentlich beim Holzpfosten-Schwerte-Cup. Ich habe schon so viel vorbereitet gehabt mit Trailer, mit Einbindung des Turnierplans über Turnify, so eine App, kann man seinen Turnierplan live bauen, kannst du da auch super in Stream einbauen, war alles fertig. Dann aber kam Luris Kucks, Grüße geht raus, ist dort jetzt alleinige Hand bei der Futsal-Abteilung. Sind wohl viele von früher, die ich noch kannte, sind gar nicht mehr aktiv. Ich habe auch mit Henrik Zieser schöne Grüße mal gesprochen, kurz. Der macht jetzt Gesamtverein, aber viele wegen Familie halt raus. Das heißt, da hat sich komplett gewandelt, die Abteilung Futsal, und der Luris macht da sehr, sehr viel in Eigeninitiative. Und deshalb, der rödelt ja rum ohne Ende. Der ist dann am Feiertag noch nach Schwerte gefahren, eine Stunde vom Mülheim, um so mit Hotspot zu testen. Und das war dann alles so halb. Und dann war irgendwann an irgendeinem Handy, hieß es 10 Mbit Upload, Vodafone. Und dann hatten wir überlegt, ja gut, lass uns hinfahren und schauen, ob es funktioniert. Habe ich angeboten, komm, für Fahrtkosten, ich komme vorbei, wenn das okay ist für euch. Ich komme und investiere die 2 Stunden im schlimmsten Fall. Schau mir an, ob es geht. Und was soll ich sagen? Ja, vor Ort war eher so:
Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf!
Ja, wirklich 1 bis 2 Mbit. Also, ja. Es war echt Pech. Also, da kein Vorwurf irgendwie an Holzpfosten, an Luris. Wir haben es probiert, aber ey, mit 2, 3 Mbit kannst du nicht anfangen. Ich hätte gesagt, wenn wir 6, 8 Mbit irgendwie haben, komm, SD-Stream irgendwie raus. Ich bin in der Halle, ich bin ja hier. Aber das war wirklich an jeder Ecke. Ich habe da fast 1 Stunde bin ich da rumgerannt in der Halle. Und deshalb mussten wir dann leider den Stream halt absagen oder ja, dann halt nicht durchführen.
Ja, gut. So 1, 2 Mbits Upload, es ist einfach zu wenig. Ne? Das können wir schon mal direkt erwähnen. Unter 20 Mbits geht da eigentlich fast gar nichts für so einen Stream.
Also nicht sicher. Also du kannst es dann machen, wenn du 10, 12, da kannst du die Aufstellung ändern. So, also du kriegst es irgendwie hin, aber halt wirklich, wenn es dann immer zu ruckelt und abbricht, dann bricht auch der ganze Stream ab. Dann musst du immer neu den YouTube-Stream anschmeißen und so weiter. Das ist dann kein Spaß, auch für den Produzenten vor Ort und die Zuschauer. Ja, die gehen dann ja auch.
Und deswegen sage ich, so 20 sind schon Minimum.
Genau.
Und am Ende des Tages 1 bis 2, das ist genauso viel, wie ich beim Download hatte, da wo ich letzte Woche war, in Skandinavien, in einem sehr weit verlassenen Strandhaus tatsächlich, und habe mit Ach und Krach hier und da mit meinem Handy eine Verbindung gekriegt. Deswegen war ich ja letzte Woche auch nicht da. Und der Punkt ist aber, dass das einfach zu wenig Daten durchlässt und dann im Upload dann vor allem keine Chance, da was zu produzieren.
Ja. Am Ende war es noch, ich bin ja riesen ESC-Fan, ist ja öffentlich sozusagen, jetzt vielleicht so KI, die zuhört immer, ich bin ja riesen ESC-Fan, von daher war es für mich abends ein schönes eine schöne Alternativveranstaltung, weil der Pfostencup hat ja auch einen Überzug von 2 Stunden gehabt. Deine Jungs vom Stützpunkt, du warst nicht dabei, aber Clever und Pelch, die auch das Turnier gewonnen haben, waren ja, ja dort, es ging bis 11:30, ne?
Ja, so um die 11 Uhr war dann, ich muss mal gerade gucken, ich kann ja gerade mal in den Chat gucken. Ja, so gegen 11 war das da finalisiert. Da war dann die ganze Geschichte beendet. Ja, man hat gut überzogen. Es lag daran, dass man halt 15 Minuten netto angesetzt hat, aber nur 25 Minuten Spielzeit dann eingeplant hat brutto. So, und das ist natürlich dann, dass es dann zu Überzug kommt vom ersten Spielern. Ja, das hat sich dann relativ schnell gezeigt. Und ja, aber am Ende sind alle Mannschaften da geblieben, das muss man auch sagen. Und alle waren auch zufrieden mit dem Event, wie ich das verstanden habe. Unsere Jungs sowieso, ne? Also wenn du so ein Turnier gewinnst dann am Ende des Tages und auch da eine schöne Steigerung von Spiel zu Spiel hattest oder auch einfach eine Lernkurve, was einfach sehr wichtig ist, ja, dann ist das sowieso cool. Ja, und am Ende des Tages war das dann für den ersten Austragungsaspekt ganz in Ordnung. Und der Pfostencup darf gerne 2027 wiederholt werden und dann eben optimiert.
Genau, man lernt dazu. Ich habe auch viel über Router gelernt. Ich habe auch noch gelernt, was ich in Zukunft verbessern kann. Was für Settings kann man vielleicht bauen? Also ich habe mich dann auch da, wenn ich sowieso schon Daily Pass bezahlt habe, im Auto mal auf der Rückfahrt immer wieder angehalten, mal geschaut, wie sieht denn so 5G-Signale aus und bringt so eine Antenne was? Also war dann als Wissenschaftler, hat mich das dann auch wieder mitgenommen. Ja, also ich habe auch Wuppertal Gutes gehört, die waren auch zufrieden, waren ja da, unsere Jungs. Und ja, das war auch für mich natürlich die Generalprobe, weil wir machen ja den Stream auch wieder beim Seleção Cup im Juni, was war das, der 16. Oh, jetzt, bevor ich jetzt hier was Falsches zu unser Turnier sage, dann gucke ich lieber nochmal nach. Dann, weil dafür muss ich ja auch die ganzen Trailer und Einrichtungen der Szenen und auch Interviewbildschirm machen am 20.06. Seleção Cup. Mit Rahmenprogramm und auch Live-Viewing vor Ort, Deutschlandspiel gegen Elfenbeinküste, kann das sein? Ja, das wird auch noch stattfinden, aber da auf jeden Fall der Stream war das ein guter Test und halt Learning. Boah, also eigentlich nur, wenn man nicht vor Ort testen kann selber, dann nur mit WLAN, wenn das vor Ort liegt. Ja,
genau. Halle mit WLAN ist optimal. Da ist dann auch einfach eine stabile Verbindung sichergestellt und die benötigt man eben dann für einen Stream.
So, das waren unsere News auf meiner Liste. Sebastian, hast du noch was zum Mr. Futsal? Sonst gehen wir weiter. Außer wir hatten 4000 Instagram-Follower. Doch! Yes! Ja,
doch, genau.
Wir ballern. Das Mr. Futsal-Konzept passt. Wir finden immer mehr internationale Anhänger auch. Das ist ja unser Ziel, so ein bisschen den deutschen Futsal nach außen tragen und dafür auch ja was zurückbekommen. Ja, sind ein paar interessante Namen auch dabei.
Ja, genau. National und international werden wir zunehmend gesehen, ja. Wir erwecken Aufmerksamkeit und Daniel, wir gehen schon steil auf die 5000 zu. Und für alle ist es ganz wichtig, auch mal zu erwähnen, das ist ein natürliches Wachstum. Also die Leute, das sind keine irgendwie gekauften Follower. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil viele könnten das denken. Und
du denkst das immer bei anderen.
Ja, ganz ehrlich, guck dir mal ein paar Seiten. Wir können das ja mittlerweile durch das Dashboard so gut nachvollziehen, wenn da auf einmal in der Woche 400 Follower weg sind bei jemandem. Ja, das wirkt schon ein bisschen dubios, Daniel, ne?
Ja, ja, das war DTQ Erlangen, ist das.
Ja, aber es freut mich. Also, und wir gehen steil schon wieder auf 5000. Also, in der Hinsicht, Daniel, lass uns weitermachen.
Go,
weitermachen.
Go, immer genau. Weiter. Das brauche ich noch hier als Einspieler. Immer weiter. Da geht er. Naja. So, ja. Dann hier News. Nein, Feedback. Ich hatte jetzt hier den falschen. Wir sind noch bei Feedback der Community. So viel haben wir die Woche nicht. Panthers Köln haben sich einmal gemeldet. Wir hatten über Walking Futsal und auch Technikschulung für Fußballer gesprochen. Und man hat gesagt, ja, das, was wir so ein bisschen interpretiert haben, passt auch wirklich gut hin. Und auch spannend natürlich auch Mitglieder gewinnen. Ja, also für so einen kleinen Futsalverein sind Mitgliedsgebühren weiterhin auch eine gute Finanzierungsquelle und eben mit einer kompletten Abteilung Walking Futsal zum Beispiel. Why not? Ich finde das immer noch eine tolle Idee, den Verein, einen Futsalverein mit so einer Abteilung Walking Futsal aufzustocken für Mitglieder, für mehr Fans, für mehr Ehrenamtler. Ich finde das immer noch super.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin zwar kein Riesenfan von Walking Football, es interessiert mich halt nicht, aber der Aspekt der Mitglieder und damit auch des Mitgliederzuwachses für Vereine, darf man hier nicht außer Acht lassen. Und genauso gut kann ein Verein durch eine Futsalabteilung dann auch da einen Zuwachs erzielen. Deswegen für jeden Verein ist jedes Mitglied einfach total bedeutsam.
Dann hat uns ein anonymer Hinweis oder Gerücht oder Hinweis erreicht. Wir hatten berichtet von der WM, die Studenten-WM, und dass ja eben der DFB eine Frauen-Futsal-Nationalmannschaft dorthin schickt und unterstützt, und dass das daran liegen könnte, dass so eine Art Generalprobe sein könnte, ist für eine Frauen-Futsal-Nationalmannschaft. Ist natürlich genau ohne kompletten Unterbau schwer, aber hey, besser als nichts, und wir haben viele gute Frauen. Wir haben immer gesagt, das Niveau der deutschen Futsalspielerin ist sehr hoch relational zum oder relativ zu den anderen Ländern, weil eben gute Fußballerinnen dabei sind. Also, ja. Hast du noch was dazu gehört?
Ja, es gab ja schon mal so solche Ansätze, ne? Es gab ja schon Studentennationalmannschaften, und die wurden auch dann in Münster, und dann, ach, wie gesagt, dass das dann die Vorreiter oder die Generalprobe für eine Nationalmannschaft oder ein Frauennationalteam jetzt. Wie gesagt, das glaube ich erst, wenn es dingfest ist, ja, wenn da wirklich ganz wichtige Hard Facts kommen, und zugleich moralisch natürlich eine ganz tolle Sache, ein Frauennationalteam zu machen, ganz toll, aber ohne Unterbau ist das ein Fass ohne Boden, so ist das eben. Und dieses Versprechen, sich von oben das Ganze aufzubauen, das hören wir seit 20 Jahren in Deutschland, im deutschen Futsal. Und davon können wir bis heute träumen. Das ist ein Träumchen, schön, und das ist eigentlich immer nur dieses, ich muss es so sagen, leider so ein habituelles Ding derjenigen, die halt da oben sind, ja, um das moralisch eben dann zu legitimieren. So, am Ende baut das keine Struktur, ja, es erzeugt nicht den Mehrgewinn, den man sich da erwünscht. Das ist meine Prognose. Man wird sicherlich hier und da dann irgendwie mal ein Pflänzchen haben, was wächst, ja. Und da wird mal eine Liga besser laufen, ein paar Ligen dazukommen. Aber das, was man als Substanz bezeichnet, um ein Nationalteam zu gestalten, wirklich auch in Sachen Proports und meritokratisch, also chancengleich und leistungsgerecht, dann am Ende des Tages zu gestalten, einen Sport dann am Ende des Tages auch so zu fördern, dass er wächst kulturell und am Ende des Tages eben eine Spitze erzeugt, also so das Bestmögliche rausholt, das sehe ich darin nicht, wenn man jetzt da ein Nationalteam gestaltet. Ist aber toll.
Rahmen dieser Geschichte mit Frauenfutsal in Deutschland, auch interessant, hat uns heute per Instagram eine Brasilianerin angeschrieben, Studentin in Karlsruhe, und sucht eine Frauenfutsalmannschaft. Ich muss dir erstmal erklären, ja, geht zum KSC, Frauen können im Männerbereich mitspielen, wir haben kaum Frauenligen, denn nachdem ich jetzt auch viel im Instagram in Brasilien geschaut habe, das ist wirklich Wahnsinn, wie professionalisiert dort die Frauenligen sind, und das war wahrscheinlich komplett seltsam. Sie waren nämlich auch beim Spiel PCF gegen KSC und war total seltsam, dass es dann hier keine Frauenliga gibt. Ja, also so viel verwunderbar.
Daniel, paradoxerweise wird wahrscheinlich das Frauennationalteam erfolgreicher sein oder stärker einzuschätzen weltweit als das Herrennationalteam aus Deutschland. Weil eben da eben hochklassige Fußballerinnen in den Sport kommen und damit verbunden dann auch direkt eine Qualität mit reinbringen, die am Ende des Tages so im Herrenbereich nicht vorhanden ist. Ja, also das auch paradoxerweise. Also ist eigentlich aus meiner Sicht strukturell keine gute Entscheidung. Ja, aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich sogar erfolgreich sein. So, und das, dann sollen sie erfolgreich sein, und das freut mich auch. Und wie gesagt, aber ich freue mich ja immer, wenn Dinge Wurzeln schlagen, ne? Also von daher, Wurzeln braucht es, und diese Wurzeln sehe ich da einfach nicht.
Die Wurzeln müssen erst mal anfangen, sonst wächst und ist hier.
Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Das ist der ESC.
In der Breite auf jeden Fall.
So. Dann hat sich Liria gemeldet, hat darauf hingewiesen, dass der NOFV-Pokal, von dem hatten wir auch berichtet, ja, das Finale ist am 30.05., aber Liria hat auch noch ein Spiel am 23.05. für den NOFV-Pokal. Also noch ganz ist die Saison noch nicht vorbei, obwohl natürlich heute mit dem Spiel Blumstadt gegen Young Boys Balkan die offizielle Ligenspielbetrieb, glaube ich, in jedem Verband jetzt beendet ist. Ich glaube, es läuft keine Futsal-Liga mehr, außer die Pokale. Mhm. Und dann haben wir anonym nochmal, war so ein bisschen lustiger Fact, ein Screenshot aus dem DFB Futsal Instagram Account über das Spiel DSV Weil im Dorf gegen Hot 05 und da stand dann also wirklich zwei Fehler in diesem Post. Erstmal stand da Elfmeter für TSV und dann Bless hält stark. Also Bless ist ja der Torhüter für alle, die jetzt nicht so tief drin sind. Torwart von TSV kann natürlich nicht den 6 Meter parieren. Das machen sie mich selbst schon wuschig. Boah, also Leute, come on. Also wer sitzt da in der Redaktion? Also come on, das wirklich zwei Fehler in so einem Post zu hauen.
Puh. Ja, Daniel, das ist in überspitztem Maße ein Sinnbild, wenn man so möchte. Ja. Am Ende des Tages wirklich ein Fauxpas, also ein Doppelfehler in der Hinsicht. Bis heute hoffe ich, dass das einfach ein Fake war.
Ja, das ist hier vor allen Dingen.
Das ist ja eine absolute Frechheit.
das ist doch wirklich so. Also, ja, das ist Satire am Ende des Tages. Ja. Wenn da ein Elfmeter und der Torwart, deren Mannschaft den Elfmeter hat, hält den Ball. Also, sorry. Sorry. Ja, danke Philipp Less, dass du den Elfmeter gehalten hast. Sehr gut.
Also da. Gut, haben wir alles dazu gesagt. Dann kommen wir zu News International. Da haben wir diese Woche viel gefunden. Es war irgendwie viel los, viele so kleinere Fakten, aber auch noch viele Fakten zum Champions League Finale. Ich habe da so ein paar Sachen noch zusammengetragen, die ich ganz interessant fand. Und zwar erstens, mein Idol am Anfang, als ich mit Futsal angefangen habe, 2011, 12, 13, war Stefano Mamarella. Damals die EM in Belgien. Ja. 2012, 2014. Junge, war der stark. Ich dachte, der bewegt sich keinen Meter im 1-1. Der war vor allen Dingen stark auf der Linie. Schüssen, der stand einfach da, einfach so abgeprallt an seinem Körper. Und der hat die Champions League Trophäe reingetragen. Ist ein bisschen gealtert, habe ich da auch gesehen. Hat mich gefreut, dass hier Mamarella in Italien natürlich war, in Pesaro das Finale hier mit bedacht wurde. Es waren 5.816 Zuschauer in der Halle. Porsche Arena. Also überleg mal, wir haben in die Porsche Arena so viele reinbekommen, ungefähr wie in Champions League Finale. Also da muss man nochmal sagen, nochmal hier Applaus wirklich für den DFB damals, dieses Event. Ja, Wahnsinn einfach, wenn man das in dem Verhältnis sieht, ne? Dass wir da so viele hinbekommen haben. Und es hieß ausverkauft, das Finale in Pesaro. Also ich habe da schon viele freie Plätze gesehen, muss ich sagen.
Ja.
Ja. Und wir haben, was ich so ein bisschen, die Wahl, es gab dann auch offizielle Nominierungen. MVP, der Most Valued Player, ist Siki T geworden. Ah, absolut. Bei mir, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Was sagst du zum besten Spieler des Turniers?
Ja, Siki ist back. Also, muss man einfach sagen, also ist ganz, ganz starken Impact für diesen Erfolg. Aber eins muss man auch sagen, Sporting auch insgesamt als Team sehr, sehr ausgeglichen. Palma auch. Ne? Ich fand sowieso, alle vier Teams in diesem Final Four haben richtig gut gespielt. Also muss man auch sagen, auch die Franzosen, das war doch super geil. Es war alles eng, 6-Meter-Schießen.
Ja.
Also das war ein Final Four, wie man sich das vorstellt. Es hätte jedes Team am Ende die Trophäe kriegen können. Und so, was willst du mehr? Und Sporting hat jetzt halt Palma abgelöst. Palma hat jetzt im vierten Finale das erste Mal verloren in der Champions League. Also bei der vierten Teilnahme standen sie das vierte Mal im Finale, haben davor dreimal gewonnen. Und Sporting ist zurück auf dem Thron. Und dabei hat Siki T natürlich eine entscheidende Rolle spielen dürfen.
Der Mann mit den längsten Beinen im europäischen Futsal auf jeden Fall. Hat mir auch gefallen. Dann haben wir noch den besten Scorer mit 11 Toren, war Bruno Pinto von Sporting und Sharawi von Katarina mit 11 und 10 Assists. Alex Merlim noch hat dann hier die Trophäe abgeholt. Beste Defensive hatte Katarina, nur 13 Tore im gesamten Turnier und besten Angriff hatte Sporting Lissabon mit 64 Toren in der Champions League. Nochmal so viel zu den Fakten und es gab, da habe ich mich so ein bisschen aufgeregt, ich glaube du ja auch, es gibt so eine Team of the Tournament. Wahl von der UEFA Futsal Channel, UEFA Futsal Instagram Channel, offiziell also. Ey, come on, da sind ja von 5 Spielen einfach mal 4 Sporting. Du hast ja gerade gesagt, es war total eng. Ziki ist bester Pivo, Felipe Valero linker Ala, David Peña hier von Palma rechter Ala, Thomas Passo Fixo und Bernardo Passo dann als Torwart. So, also 4 von Sporting, ja. 1 von Palma, das war's.
Ja, das ist, also wie gesagt, das wird diesem Final Four nicht gerecht. Also so ein drittes Team hätte da auf jeden Fall noch vertreten sein müssen mit einem Spieler. Ja, also das war einfach zu eng dafür. Ja,
also gerade noch Giroud von L'Etoile Lavalois, Hattrick ja, einfach gemacht im Halbfinale. Ja. Also come on.
Zum Beispiel. Also du, klar, alles enge Entscheidungen. Man kann jetzt auch sagen, ja, okay, in diesen engen Situationen hat sich Sporting am Ende durchgesetzt, deswegen sind das die besten Spieler. Aber hier muss man auch ganz klar hervorheben, woran es lag. Also Sikité ist auf jeden Fall sicherlich gesetzt als Pivot, als bester Pivot des Turniers, auf jeden Fall. Aber auf allen anderen Positionen darf man durchaus sehr, sehr divers denken, was das angeht. Also ich hätte mir da auf jeden Fall noch hier und da einen Spieler gewünscht, wie du schon gerade sagst. Hätte auch mal ein Franzose da drin sein dürfen.
Also nur als Torwart hat natürlich dann der Keeper von Palma, der Dennis, disqualifiziert. Also das war jetzt wirklich okay, die Wahl war einfach, ihn nicht dazu nehmen.
Nee, war einfach super Niveau, muss man sagen, super spannend, konnte man sich sehr gut anschauen. Das war Futsal, das war wirklich der geilste Sport, wenn du da siehst, 6-1 liegt Etoile da vorne und auf einer steht 6-6 auf einmal. Sorry, das ist unfassbar. Und das hast du halt, wir reden hier alle paar Monate über sowas, Daniel. So, und wir können heute auch noch über Blumstadt gegen Pfarrkirchen sprechen, wie das da abging, was das für ein wildes Spiel war. So, du weißt beim Futsal einfach nie, ob ein Spiel entschieden ist oder nicht. Ne? Also denk nochmal an Münster gegen Pfarrkirchen. Also sorry, ich kann dir direkt eine Handvoll Spiele nennen aus diesem Jahr, die einfach brutal sind, so wie du es im Fußball vielleicht alle 5 bis 10 Jahre siehst. So. Und wir erleben das wirklich, und deswegen, wir leben mit dem Futsal in einer sehr schönen Zeit, was es angeht, oder spannenden Zeit. Und damit verbunden ein sehr spannender Sport, muss man einfach sagen. Und dieses Final Four hat es einfach auch gezeigt. Ja, und deswegen so ansehenswert und einfach super Niveau, alle Mannschaften.
So was finde ich fresh.
dann habe ich, genau, das war Champions League. Ich habe da noch was Interessantes, einen Wettbewerb kennengelernt, den ich gar nicht kannte, weil es gibt ihn auch erst seit 2 Jahren wohl. Das ist der Super Clásico de las Américas, de Futsal. Ist so eine Art, ja, Südamerika-Turnier, es ist nicht die Copa Libertadores, es ist ein Extra-Turnier. Die hat nämlich jetzt in Buenos Aires stattgefunden, 9. bis 10. Mai. Es haben mitgespielt Boca Juniors aus Brasilien, Jaraguá aus Brasilien, Atlético Paranense, Blauiense, so rum, ich glaube aus Brasilien, und Peñarol aus Uruguay. Und hier hat nämlich Jaraguá wieder auch 6 Meter, also irgendwie gehen viele Spiele auf hohem Niveau, wie in der Champions League, im 6-Meter-Schießen aus. War auch 6 Meter. Und hier hat dann Jaraguá gewonnen, hat sich hier diese Trophäe geholt. Ich kannte das nicht. Das ist so ein, ja, es treten 4 Spitzenmannschaften an. Also ist so ein Final Four Turnier. Und irgendwie wird man da zu berufen oder qualifiziert sich. Richtig steht das hier nicht da, wer da Teilnehmer ist und wie man da hinkommt. Also wird einfach eingeladen. Genau. Ah ja, wenn aus Nachbarländern eingeladen. Ja. Warum nicht?
Einladen. Cool. Trotzdem auch interessante Spiele, ne? Und von daher auch sehenswert. Und Einladungsturniere sind immer die können wir kurz einmal so definieren, wo du vielleicht ein Preisgeld kriegst, aber am Ende halt keine weitere Qualifikation oder Trophäe, die dann am Ende des Tages eine große Bedeutung hat.
Also gibt es viele Sachen. Copa Libertadores findet ja auch noch statt. Und da habe ich eigentlich mir, ach toll, das habe ich den Post nicht gemacht. Ich schreibe dann immer hin, wenn ich mir die Sachen abgelegt habe, damit ich mich noch daran erinnere. Den finde ich nicht, aber ich finde den zum Intercontinental Cup, das ist so ein bisschen Supercup in Südamerika. Also sie machen sehr viele Pokale, finde ich, stark. Das ist der Intercontinental Futsal Cup 2026, findet dann im Oktober statt. Und da steht jetzt schon fest, Palma Futsal ist dabei, Sporting ist dabei. Dann haben wir Alula Futsal aus Katar, Saudi-Arabien, irgendwie so. Dann haben wir dabei Pato Futsal, ist der Host, da findet er statt, aus Brasilien. Wir haben dann den Sieger der Copa Libertadores und interessant auch noch Juara, das ist der PFL, das ist die Liga in Indonesien. Also indonesische Meister. Also hier zieht man, glaube ich, schon, dass in Indonesien der Futsal gerade richtig ballert. und man hier diese Aufmerksamkeit in dieses Turnier tragen will. Das war wohl die erste Teilnahme eines indonesischen Vereins an diesem Interkontinental Futsal Cup.
Ja, schön.
Wahnsinn.
Also geil. Ausreichend berichtet.
Ja.
Hast du jetzt gut berichtet.
So, ja, aber ihr könnt gar nicht sagen, es sind andere Fakten, ich habe viel mitgemacht. Genau. Dann, es gibt ein neues Futsalbuch, habe ich über die Seite von André Caro gesehen. Ja. Raphael Fogageiro, kostet 50 Euro, oder 50 Dollar. Es nennt sich das 4-0-System, hört sich schon spannend an.
Mhm.
Alles, was man zum 4-0-System wissen muss. Also, sollen wir uns mal holen und gucken? 50 Dollar aber.
Deswegen, also das ist schon ziemlich teuer für ein Buch, muss man einfach sagen. Vielleicht mag es einer kaufen und uns zukommen lassen. Aber 4-0-System, genau, passt ja auch ganz gut. Ist ja auch in einer Art und Weise ein spannendes System im Futsal, welches man auch wirklich, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben.
Ja. Wir müssen ja erstmal das Buch von Sebastian Huber lesen. Ja. Liegt ja immer noch bei mir rum. Ich muss es dir auch noch schicken und wir müssen den Podcast machen. Dann haben wir auch schon mal ein Buch.
ein deutschsprachiges Buch, das keine 50 Euro kostet.
So, dann hatte ich noch News. Es gibt das kam, glaube ich, von Christian, der Post. Es gibt eine interessante Five-a-Side-League in Frankreich, wo auch Zidane mit an Bord ist, die so ein bisschen in die Futsal-Richtung geht, aber ein bisschen Street-Soccer, so eine Hobby-Liga. Fand ich spannend, dass dann auch mal ein anderer Ansatz, wie kriege ich Leute in den Sport, außer jetzt sehr, sehr organisiert in Hallen, das ist ja auch in Deutschland, wäre es schon gut. Wir haben ja, muss man sagen, eine Top-Ausstattung an Bolzplätzen, die theoretisch eine Hobby-Futsal-Liga ermöglichen. Ich erinnere mich noch an die Kreisfahrtliga. Die gab es von 2015 bis 2019. Ich glaube, nach Corona war Schluss. Die haben das auf solchen Tatanplätzen gemacht.
Ja, haben wir damals im Hochschulsport Osnabrück auch gemacht. Also hatte ich auch initiiert, dass wir da die Futsalangebote auch dann auf Gummiplätzen stattfinden ließen, weil die Hallensituation natürlich auch angespannt ist. Das war cool und ist eine super Idee, da niedrigschwellig mit dem Sport anzufangen und auch, es gibt dann auch nochmal so ein Straßenkick-Feeling, ne, wenn du so draußen bist. Das Problem ist halt nur, dass wir in Deutschland leben und das sehen wir jetzt schon an diesem Monat im Mai, das Wetter macht bis Mai halt auch so nicht immer mit, ne? Aber über die Sommermonate, also sagen wir mal so Frühling, Sommer, Endsommer, so in die Richtung, kann man richtig cool draußen auf so Gummiplätzen zocken. Ja, also, da kann man wirklich auch Wettbewerbe dann austragen. Super Idee, finde ich gut.
So, dann habe ich jetzt den Link gefunden zum Copa Libertadores. Die machen das anders als die UEFA Champions League. Das ist nämlich ein Wochenturnier. 24. bis 31.05. mit drei Gruppen, a vier Teams. Und so spielt man dann eben fast die ganze Woche durch. Finde ich schön. Es ist halt, ja, irgendwie, die Champions League plätschert ja auch so vor sich hin. Ich finde das gut. Also, es gibt andere Formate. Man muss eben nicht alles immer wie die UEFA-Fußballwettbewerbe machen. Schaut doch mal nach anderen Futsal-Wettbewerben. Soll ich mal kurz vorlesen, wer dabei ist? Bei der Copa Libertadores, also der Champions League in Südamerika. Wir haben Peñarol, wie der Uruguay. Club Fantasmas Morales Moralitos aus Bolivia, wir haben Boca Juniors aus Argentinien, wir haben Carlos Barbosa, riesengroß natürlich aus Brasilien, ist auch der Host, findet dort statt. Dann haben wir Magnus Futsal, das Team auch von Rodrigo, der ja immer noch spielt, immer. Ich sehe jetzt ganz viele Posts, Rodrigo Capita, O Torpedo Humano, ist immer noch top. Dann haben wir aus Venezuela Centauros de Caracas, aus Peru Panta Vallon, aus Ecuador Club Hale Divino Niño und dann C aus Uruguay, Club Nacional Football, Club Cerro Porteño aus Paraguay, aus Kolumbien Club Deportivo Lyon und Colo Colo aus Chile. Ich glaube, das hatten wir doch schon mal kurz vorgelesen, ne?
Ja, ich glaube, da war schon mal
was. Aber hey, jetzt haben wir nochmal Werbung gemacht. Komm, jetzt wissen alle Bescheid. Diese Woche, also nächste Woche, ist dann Copa Libertadores. So. Ganz schnell irgendwie Meisterschaften in ganz Europa und eine neue Meisterschaft, die es gibt. Die Malediven haben ihre erste nationale Futsalmeisterschaft ab nächstem Jahr. Die Malediven sind ja im Futsal gar nicht so schlecht. Also die haben ja immer ein paar Erfolge so gehabt, ein paar Qualifikationen, haben jetzt ihre erste Futsalmeisterschaft. Also Deutschland ist wirklich strukturell, muss man sagen, ja schon einige Schritte weiter als viele andere Länder. Also wir meckern hier viel. Es gibt halt Länder, die sind deutlich hinter uns, was das betrifft. Dann haben wir Futsalclub Lucenek, hoffentlich richtig ausgesprochen, ist slowakischer Meister. und Lucio St. Andrews, auch der, keine Ahnung, zehnfache maltesische Meister, ist ja auch mal bei der Champions League immer eigentlich ganz gut dabei, nie bis ins Final Four. Und in Frankreich gab es einen U18 Cup, FC Montsebereuil. Überleg mal, die haben jetzt schon U18 Komplett Cup in, der ausgespielt wird. Also Frankreich haut rein, brutal, was die aufgebaut haben in den wenigen Jahren.
Oh ja, wie gesagt, kann man kaum noch kommentieren, weil wir so viel darüber schon gesprochen haben. Und am Ende des Tages sehen wir einfach dort jetzt Früchte vom Baum fallen, von dem wir tatsächlich noch träumen können.
Das war schön, wie du das mal nochmal so ein bisschen umschreibst. Finde ich super. Und den letzten, kennst du noch Careca? Das ist der Torwart, der brasilianische Torwart, der halt, der war auch bei Christian bei der Studentenweltmeisterschaft damals 2014 dabei. Relativ bekannt, ist auch Kommentator, Futsalkeeper, Careca heißt ja auch, also ohne Haare, Glatzkopf, wie auch immer. So sieht er auch aus und der hat ziemlich viele Follower, der ist ziemlich jetzt auch als Kommentator bekannt und hat mit Renato Senne einen Futsal-Channel, wo sie eigentlich immer viele interessante Fakten bringen. Und die haben ein Video habe ich gesehen, das fand ich geil. Was war früher im Futsal erlaubt, was heute nicht mehr erlaubt ist? Vier Dinge hatten sie gezeigt, fand ich witzig. Das erste, Torhüter durfte nicht aus dem Strafraum. Dann hatten wir, das Tor zählt innerhalb von 6 Metern nicht. Also eigentlich kann man nur von außerhalb von 6 Metern ein Tor erzielen. Einwurf, das war aber, glaube ich, nämlich die andere Futsal, Fifusa. Genau. Aber Einwurf gab es. Und das habe ich noch nie gehört. Die anderen zwei habe ich schon mal gehört, aber das habe ich noch nie gehört. Es gab eine Regel, die es verboten hatte, den Ball länger als 4 Sekunden unberührt am Fuß zu halten. Also du kriegst den Ball und willst Zeit spielen, dann liegt er vor dir und du machst nichts.
Ah, okay.
Man und dann zählst du bis 4 und dann musstest du eine Aktion bringen. Und dann haben viele auch Brasilianer gepostet, dass das wohl heute noch auf Bolzplätzen quasi eine ungeschriebene Regel wäre.
Dass du immer den Ball berühren musst irgendwie.
Also heute habt das Spiel noch mal gesehen, Blumstadt gegen Balkan, da war ab und zu mal so ein Balkan, gerade am Ende, natürlich, du spielst auf Zeit. Da liegt der Ball halt da vor deinen Füßen.
Ja,
witzig.
Ja, die Regel finde ich gar nicht schlecht, diese 4-Sekunden-Regel dann auch auf Ballkontakt entsprechend fokussieren, finde ich gar nicht schlecht. Also, aber ist halt dann auch ein Aufwand für die Schiedsrichter, das, ne? Die müssen ja dauernd mitzählen.
Das stimmt,
Wobei, ja, das muss dann ein Gefühl werden. Ne? Und dann, da gibt es Diskussionsbedarf. Ich kann mir gut vorstellen auch, warum diese Regel nicht mehr vorhanden ist. Ne? Also weil das wird ja auch durchaus Diskussionsstoff geben. Und aber im Futsal, vor allem auf höherem Niveau, sieht man nicht selten den Ball einfach so vor sich liegen. Der Ball ist in Bewegung, er wird in Bewegung gebracht, Richtung wird verändert, er wird gespielt. Also ich denke, dass wir je besser die Qualität im Futsal ist, wird eher auch teilweise mit weniger Kontakten gespielt und so weiter und so fort. Das heißt, der Ball ist häufiger in Bewegung.
Ja.
So, und dadurch dann auch in Kontakt mit, also weniger Kontakte heißt einfach, der einzelne Spieler hat weniger Kontakte, aber alle insgesamt haben dann insgesamt mehr Kontakte und die 4 Sekunden werden da sicherlich nicht überschritten. Ja. Bin mir ganz sicher.
Ja. So, das war meine Liste. Da war viel los international. Hast du noch was?
International nicht, aber wir haben, ich weiß nicht, hattest du letzte Woche schon vom neuen Club erzählt, den wir auf der Landkarte haben?
Achso, warte, News National. Jetzt kommt das.
Achso, wir sind ja schon national.
Ja, genau, war es zu schnell? Es gibt einen neuen Club, oder ja, erstmal, ich weiß gar nicht, ob es ein Verein ist, aber zumindest ein Instagram-Profil von Jungs, Mädchen, ich weiß gar nicht, die vorhaben Futsal in Schleswig-Holstein an der Westküste, nennt sich auch Westküste United. Hat, glaube ich, gerade aktuell einen Follower bei Instagram und weil ich habe sie nur gesehen, weil sie ja uns gefolgt sind und das ist mir kurz aufgefallen und bin direkt drauf, habe sie direkt in unser Dashboard eingefügt, mit ersten Follower sind wir. Ja, die Region dort wollen so ein bisschen im Husum und Heide, ich kenne mich da oben jetzt nicht ganz so aus, ich war mal in St. Peter-Ording, ich glaube, das ist da oben, da irgendwie jedenfalls an der Westküste Schleswig-Holstein dann Futsal machen. Ich glaube, das ist gut, da kann man ein paar Leute zusammenziehen, so als Region das Ganze sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch den Ansatz spannend, das halt entsprechend als regionalen Club zu sehen, ne? So, der so eine gewisse Region zusammenfasst und nicht jetzt irgendwie nur an einem Standort so gedacht, ne? Also spricht auf jeden Fall eine Region an, was ich ganz gut finde. Und dadurch kann man dann auch, zumindest vom Wording her, entsprechend das Einzugsgebiet vergrößern, ne? Ja, schön. Also ich wünsche den Jungs viel Erfolg und wie wir da entsprechend schon informiert wurden, sollte es da dann zu stabiler Situation kommen, würden sie auch am Spielbetrieb teilnehmen. Aber erstmal Spaß haben, Futsal macht Spaß. Deswegen machen wir diesen Sport und siehst du, wir verkünden sogar, wenn es erstmal so losgeht, wie es dort jetzt losgeht.
Ja. Ich habe auch direkt gesagt, hey, wenn ihr was wissen wollt, wie komme ich an Spieler, wie gehe ich an Verbände mit Futsal, unseren AI-Chatbot fragen, der hilft euch einfach bei solchen Fragen, weil wir haben das oft diskutiert im Podcast, was man machen kann. Komme ich auch gleich nochmal zu einer lustigen Anfrage oder interessanten Anfrage, nicht lustig. Aber ja, das, und wenn einer fragt, was ist Futsal da oben, dann sagt ihr.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
So, Punkt. Dann wissen die direkt, wo sie hin müssen. Ja, wer leider nicht mehr auf kleine Feld in Halle gehen kann, aktuell ist Berkay Aslanbas, der Keeper von Karlsruhe SC. Wir erinnern uns, die schwere Verletzung in Mülheim. Ich war in der Halle nach 2 Minuten und dann rausgerollt. Ist ein Kreuzbandriss. Doch schlimmer als gedacht.
Ah, schade.
Tja, war jetzt ja auch denn nie, natürlich nicht dabei im Spiel gegen den PCF und musste dann den, jetzt verraten wir schon zu viel, aber die Niederlage des KSCs mit ansehen.
Mhm.
Schöne Grüße, natürlich gute Besserung gehen raus.
Genau, gute Besserung an Berkay.
Und Lukas Feiste vom TSV Weil im Dorf verlässt wohl den Sport. Das sind natürlich so Nachrichten, die einen echt das Herz brechen lassen. Ja, wenn wir so Leute verlieren, als wenn ich alle im Verein halten könnte im Futsal, die wir schon mal über die letzten 10 Jahre gehabt haben, dann hätten wir 30 Clubs mehr. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, dass wir gar nicht dieses immer nur Fokus, wie kriegen wir mehr Leute da rein, sondern wie halten wir Spieler im Futsalsystem. Ja, und das ist natürlich schade, junger Spieler, war vielleicht da Ambition, klar, ist ein hohes Niveau, aber es gibt ja noch andere Clubs da in Stuttgart und Umgebung. Ja, das ist natürlich sehr schade, wenn Spieler komplett aus dem Futsalsystem rausgehen.
Ja, und welche Gründe es auch immer hat, ne? Es war ein Spieler, der auch immer so ein bisschen im Hintergrund war in Weil im Dorf. Ja, hat mal Spielzeit bekommen, wenn das Ergebnis richtig war oder der Gegner. Also kam nie so richtig zum Zug. Und das ist sehr schade. Und Weil im Dorf ist ja ein Team, das jetzt, ja, im Laufe der Saison da auch hin und her gegangen ist. Und da hat ja Lukas Feiste auch keine große Rolle gespielt, als dann die Juniorenspieler eingebaut wurden und wieder weg von diesem Konzept gegangen wurde. Ja, also von daher schade. Kann mir aber gut vorstellen, dass es absehbar, wenn Weil im Dorf nichts ändert, also wenn sie weiter diese Spur fahren, dass auch andere Spieler da dann Abschied nehmen werden. So.
Ja. Das war meine News National heute. So viel hatte ich gar nicht. Natürlich kommen wir jetzt alles, denkt, da war doch aber noch Weil im Dorf und PCF. Die kommen ja gleich. Das ist ja hier.
Bundesliga. Oje. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Da kommt ja gleich. So, hast du noch andere News?
Nee, national nicht, ne? Pfosten Cup haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Unsere U19 hat den Pfosten Cup gewonnen, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Dass die Jungs da auch einfach das Turnier wollten wir einfach spielen, um einfach von jedem Spiel zu Spiel zu lernen. Das sind für solche Turniere richtig gut, dass du wirklich so schnell zwischen den Spielen kurz reflektierst und dann am Ende des Tages Ansätze entsprechend veränderst oder dich wieder auf Dinge fokussieren kannst und sozusagen eine Lernkurve entwickelt hast. Und das freut mich einfach für das Team, dass das wirklich durch das Turnier dann so eine Lernkurve entwickelt hat. Cleverson hat die super gecoacht. Was will ich mehr als Stützpunktleiter? So, und unserem Stützpunkt geht's gut. Wir freuen uns auf die jetzt bevorstehenden Herausforderungen, bockt einfach und wir freuen uns auch auf jedes Testspiel, also mal auch da draußen, wer gegen uns ein Testspiel machen möchte, den Stützpunkt in Gütersloh, gerne melden. Ja. Wir haben ja auch eine Instagram-Seite. Genau. Oder wer Interesse hat, U17-Spieler, also 2010er aktuell, da machen wir wieder Tryouts, geht in die zweite Runde. Und ich freue mich einfach. Und dann der Punkt, dass das Turnier dann gewonnen habe, ist einfach eine schöne Bestätigung für die Entwicklung der Jungs. Und was auch da der Unterschied war, wir haben ja zuletzt auch ein Turnier in Gütersloh gehabt, hatten wir auch vorhin berichtet. Das war aber eher so wieder so ein Reinkommen, ne? Und auch so ein bisschen Saisonabschluss für manche Spieler aus Gütersloh, die jetzt beim FC Gütersloh gespielt haben. Aber dieses Turnier haben wir schon ernster genommen hinsichtlich Spaß und Erfolg. Also beides jetzt auch zusammenbringen. Nicht nur Spaß haben, auch erfolgreich sein. Und das haben die Jungs richtig gut gemacht. Ich habe mir auch schon die ersten Spiele angeschaut, weil unser Jannis, der bei Holzpfosten Cheftrainer ist und bei uns auch noch weiterer Co-Trainer ist, auch wie Cleverson, Und der hat die Spiele alle aufgezeichnet, habe ich mir auch schon ein bisschen angeschaut und wirklich, ich bin richtig glücklich mit dem, was die Jungs an Lernkurve gezeigt haben. So, das ja, erstmal.
Ich muss auch sagen, zwei mit Futsal Hamburg, Futsal Nürnberg, Wuppertaler SV, ja, gestandene Regionalligisten dabei, Holzhausen-Schwerte selber natürlich noch, und FC Augsdorf, Westfalenmeister, kommt jetzt in die Regionalliga West. Das waren ja schon Teams, die da auf jeden Fall Regionalliga-Niveau alle hatten. Schön, ja, also dass man sich da durchsetzt. Und Nürnberg hat auch sehr gut gespielt übrigens. Ich glaube, ich bin 2 geworden, ne?
Genau. Ja. Also wie gesagt, war insgesamt ein ausgeglichenes Turnier. Und die U19 hat auch dann am Ende durch das letzte Spiel gegen Nürnberg durch einen deutlichen 4-0-Sieg dann den ersten Platz ergattert. Genau, und es freut mich einfach, weil die Jungs gegen Teams gespielt haben, die schon mal was vom Futsal gehört haben. Also da hast du, ich sag mal, bis auf Augustdorf, die vielleicht gerade so ein bisschen fresher da drin sind im Futsal jetzt, hast du aber keine Fußballteams, gegen die du gespielt hast, sondern Mannschaften, die wirklich auch taktisch gegen dich versucht haben, mit futsalerischen Mitteln zu agieren. Und das ist eben das Learning. Dann entstehen die entsprechenden Räume, die du dann auch entsprechend bespielen kannst. Und das ist dann für mich dann auch schön zu sehen. Ja, also deswegen, ich bin als Stützpunktleiter aktuell sehr glücklich. Ne? Und wir wissen aber auch, an welchen Schräubchen wir drehen müssen, um da weiterzukommen. Und da arbeiten wir dran. Und ich freue mich jetzt schon, also wir gehen jetzt Richtung Sommer. Wir werden noch 1-2 Testspiele machen, um die Jungs auf Level zu halten und da nochmal auch Feedback zu geben, weil Spielpraxis ist einfach unersetzbar. Und dann gehen wir in eine kleine Sommerpause und die zweite Jahreshälfte wird wieder mega spannend. Der Kader, der gestaltet sich auch dann demnächst neu, weil wir viele 2010er reinholen. Und ja, dann geht's schon wieder spezifisch auch Richtung Turnier. Also Stützpunktarbeit bockt schon, muss ich sagen. Also insgesamt von der Sichtung, die jetzt aktuell stattfindet, bis hin zur spezifischen Turniervorbereitung, bis hin zur mentalen und sportlichen Vorbereitung der Nationalspieler für deren Einsätze bei der U19-Nationalmannschaft. Also sehr vielfältig, macht richtig Spaß und es ist schön einfach, wenn die Schräubchen ineinander drehen oder wenn es nicht dreht, das dann zu schauen, wie kann man die Schräubchen zusammenbringen.
Können wir eigentlich zusammenfassen, für wer sucht hier einen Stützpunkttrainer, das sind die Aufgaben, bitte hört hier in Podcast 218 rein oder fragt den Chatbot. Das hast du gutes Plädoyer für die Arbeit in den Stützpunkten gerade gegeben, würde ich sagen. Ja. Hast du gut gemacht. So, das war hier.
Hey Jungs, ey, überragend. Zum Genießen für alle.
Ja, aber das war übrigens hier. Volkshorsten.
Genau. Cup. Das war die Halle, in der Pfostencup war.
Genau. Übrigens, ich habe, warte mal, hier, Überleitung zum nächsten Thema. Chatbot. Weil unser Chatbot www.mrfutsal.de, AI-Chatbot, ihr könnt über alle Folgen, die wir gemacht haben, alle Artikel reden, das ist das geballte Futsal-Wissen aus 13 Jahren Futsal. Und ich habe einen neuen Use Case, den ich direkt benutzt habe. Und zwar habe ich in Vorbereitung auf den Holzpfosten Cup, wollte ich ja einige Fakten zu den Teilnehmern, gerade Nürnberg, Futsal Hamburg, Augustdorf, gut, ist jetzt nicht dabei, weil da gibt es nicht viele Futsal-News. Und ich habe gefragt, bitte stell mir 10 Fakten über den Futsal Nürnberg zusammen. Und da kamen alle totale Fakten aus vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, wo wir über auch einen Podcast schon hatten, auch Futsal Hamburg. Also Leute, wenn ihr Turniere habt und wollt was über die Futsal-Teams wissen, das finde ich ist super damit zu machen, dass man so ein paar Facts hat für einen Livestream oder auch wenn man irgendwie einen Vorbericht schreibt. Das hat super funktioniert, muss ich sagen.
Ja, also wir haben mittlerweile Wissen angehäuft. So doof es sich anhört, das findest du halt so nicht nochmal. Also, und es ist einfach die Kontinuität, die jetzt dann hier drin steckt in der ganzen Arbeit, die wir machen seit jetzt über 13 Jahre besteht ja der Blog, ne, durch Daniel Ramon, und wir machen das jetzt auch schon 10 Jahre zusammen, also wirklich ist ja bald 10 Jahre, wo wir das gemeinsam machen und Christian auch, und da hat sich einfach Wissen angehäuft, Chronologie hat sich angehäuft, also, und das ist eigentlich richtig krass, dass man das jetzt über so einen KI-Chatbot, den wir jetzt da haben, durch dich, muss man ja auch sagen, ne, weil du ja mit KI wirklich einhergehst, ist ja auch Wahnsinn.
Weil ich KI bin.
Du bist selbst KI, genau. Ja, aber der Punkt ist einfach, dass dadurch dann das jetzt auch wirklich mal so gezielt, dass du da gezielt reinschauen kannst, was wir an Wissen und Daten haben in der Vergangenheit, ist einfach super spannend. Also das macht mich auch in einer Art und Weise glücklich, weil das sonst auch sehr viel Wissen wäre, was verloren geht. Und jetzt kannst du es einfach darüber wieder abrufen. Also das ist wieder ein klarer Vorteil von KI. Wir haben es auch viele Nachteile sicherlich hier und da gibt. Aber dass du da dann auch so in solche Sachen jetzt ja richtig, richtig gut informiert werden kannst. Ne?
Ja, und deshalb machen wir uns immer Werbung hier im Podcast und sagen immer mal jedes Mal eine Frage an unseren Chatbot, damit jeder auch weiß, hey, was, ich glaube, nicht jeder hat Ahnung, was ich mit Chatbots alles machen kann und gerade auch nicht mit unserem Futsal-Chatbot. Zum Beispiel, ich habe jetzt mal eingegeben, welche Ansätze gibt es, um Futsalspieler zu gewinnen? Das interessiert doch gerade jeder, der jetzt, glaube ich, hier zuhört, hat mindestens 2-3 Mal im Jahr genau die Frage in der Vorstandssitzung oder in den Spielern, boah, wie kriegen wir neue Spieler?
Ja.
Habe ich mal gefragt, okay, was kommt denn hier raus? Und da kommen nämlich auch Sachen raus, die man vielleicht nicht als erstes sieht. Das Erste, was er gesagt hat, ist das Erlebnis Fußball, Testspiele und Trainings. Ja, der Selbstversuch ist das beste Mittel zu überzeugen. Ein klassischer, sehr erfolgreicher Ansatz ist es, Testspiele gegen Fußballmannschaft zu vereinbaren, wenn sie sich im Winter auf die Hallenturniere vorbereiten. Also nicht irgendwann, sondern hey, das ist doch ein geiler Hinweis, wie man das machen kann. Zu Turnieren einladen, geht auch nochmal gut. Oder auch mal Spieler zum Training einladen, das funktioniert. Wir haben Synergien mit dem Fußball und Karriereanreize. Gut, das sind halt mitbestehenden Fußballvereinen. Ein Konzept auszuarbeiten, wie man den Fußballern in dem Verein hilft durch die Abteilung, ja, um dann auch in diese Fußballspieler reinzukommen. Dann hatten wir, das war auch dieser Fame-Effekt, witzig, mit der Nationalmannschaft kommt hier auch auf, Fame-Effekt.
Yeah.
Futsal zieht über die Nationalmannschaft. Ja, aber hey, wenn ich einen richtig guten Fußballer mit 16, 17 Jahren holen will, kann ich ihm das so sagen. Also du hast hier Chance, in die Futsal-Nationalmannschaft zu kommen.
Sehr gut. Wie gesagt, diese Frage, ne, das ist ja gerade so ein super Beispiel dafür, dass diese Frage, wie man Spieler gewinnen kann, das ist eine Frage, die haben wir über ein Jahrzehnt schon diskutiert. Ne? Also ist halt so, dass das in unserem Blog drin ist. Ja, und nirgendwo anders findet man diese Diskussion so ausführlich und auch so vielfältig wie bei uns auf mrfutsal.de über den Chatbot jetzt. Ne? Also von daher ist das echt, kannst du einspielen, ich gleich überragend.
Ich war noch gar nicht fertig.
Achso, du machst noch weiter.
Ja, ja, Schule, Universität und soziale Projekte. Futsal-AGs an Unis, Hochschul-AGs, aber auch Jugendtreffs mit Turnieren. Also Turnierveranstaltungen für einen Jugendtreff oder verschiedene Jugendtreffs oder ein Futsal-Camp. Anstoß, das Futsal-Camp zum Beispiel, da hat man ja für Jugendliche da das war verbunden, auch mit anderen Lehrkonzepten. Und hier genannt Guerillataktiken und niedrigschwellige Ligen. Bolzplätze. Ja. Ja, geh hin, mach Straßenkicker, Spicker. Er kommt hier, Challenges wie mach den Rüschi. Ich weiß nicht, wann wir das erzählt haben, aber das steht hier. Schieß mit der Picke, keine Ahnung. Drück den kleine Gadgets in die Hand, zum nächsten Heimspiel einladen. Hol die Jungs direkt in die Halle, ist noch mit dabei. Oder organisiert eine Hobbyliga. Und das hat ja Blumenstadt United gemacht in Erfurt.
Ja.
Die haben eine Hobbyliga gebaut und haben sich dadurch dann andere Spieler erschlossen. Ist halt ganz niedrige Eintrittsbarrieren. Also das ist eine Frage, die kann man hier dem Chatbot stellen. Du kannst Technik stellen, du kannst Taktik stellen, du kannst Orga-Fragen stellen. Wir haben so viel behandelt in den letzten 13 Jahren. Hier ist alles drin.
Ja, wenn du einen Chatbot auf der DFB-Seite über Futsal machen würdest, würdest du nicht eine der Sachen empfohlen bekommen. Also von daher, sehr cool. Daniel, das ist wirklich, das ist einfach überragend.
Ja, hier, wo, soll ich nochmal machen hier, wo ist er denn?
Genau.
Ah, jetzt hast du.
Hey, Jungs, ey, überragend. Zu genießen für alle.
Das ist auch fresh.
Über Angst übrigens auch unser Statistik, der Sport. Instagram-Follower mache ich diese Woche nicht, die sind auch alle drauf auf bei www.mrfutsal.de auf Statistik der Sport, aber dort sind ja auch die Bundesliga-Zuschauer und Zuschauerrekorde eingetragen. Und wir haben jetzt ja Abschluss der Saison, jetzt können wir vergleichen, wie viele Zuschauerschnitt pro Spiel hatten wir denn? Und wir hatten 202 Zuschauer pro Spiel in der Futsal-Bundesliga, inklusive Relegation und Playoffs. Das ist mehr als 2022/23 waren es 185, aber ist auch weniger als 2023/24 waren es 208 und die meisten Zuschauer hatten wir mit 217 pro Spiel in der letzten Saison. Dort sind wir also wieder leicht abgefallen, hatten aber mit dem Finale jetzt, muss man sagen, im Durchschnitt das beste Finale mit 975 Zuschauern, weil in Hohenstein waren viele mit 400 und in, natürlich kommen wir gleich dazu, der Rekord, war kein Rekord, aber 1400 Zuschauer da in Weilendorf. Ja. Also sind die auch nochmal da. Also auch die Zuschauerzahlen sind da und die Zuschauerrekorde.
Richtig. Also, was will man mehr? Man findet alles interessant.
War übrigens das Spiel TSV Weilendorf mit den 1496 Zuschauern war er das 20. meistbesuchte Futsalspiel in Deutschland bisher. Aber war nicht das meistbesuchte Vereinsspiel. Das ist weiterhin aber auch im Livestream falsch gesagt von dem Aaron. Es war Hamburg Panthers gegen Holzwurstern Schwerte, haben wir aber hier, glaube ich, schon jetzt in den letzten zwei Folgen gesagt, in Hagen 2015 mit 1922 Zuschauern. Weiterhin Rekord.
Hätte Aaron mal bei uns auf die Seite geschaut und unseren Chatbot gefragt.
Genau. Ja, super. Auch als Kommentator live bitte den Chatbot fragen. Ja.
Dann du bist live im Spiel, der Co-Kommentator erzählt ein bisschen was und du recherchierst kurz bei mrfutsal.de mit dem KI-Chatbot. Ey, was war das meistbesuchte Vereins-Futsalspiel in Deutschland? Zack, und dann kommt da Schwerte, 2000 Zuschauer, was auch immer. Genau, exakt mit der Zahl. Ne? Ja. Ort, Datum, kriegst du alles. So besser als Google.
So, ja, dann, hey. Da kommen wir jetzt hier zu.
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Da brauchen wir keinen Daniel Echo Hall. Da haben wir ja den eigenen. Wollen wir erst das große Spiel machen oder erst die zwei kleineren Spiele?
Also war ja, ich glaube, für die erfolgreichen Teams der kleineren Spiele war das sicherlich wie eine Meisterschaft. Also lass uns sehr gerne mit der Relegation beginnen. Ja, genau,
das wollte ich sagen. Gerne. Viel gesehen haben wir vom Spiel KSC gegen PCF nicht, aber ich war dank einer Initiative am PCF in einer Live-Ticker-Gruppe, konnte also mitfiebern bei diesem super engen 4:5. Das war wirklich Krimi bis zum Ende. Ja. Und es gab auch eine rote Karte mal wieder. Berghain war diesmal als Trainer sogar auf dem Spielprotokoll, habe ich gesehen. 319 Zuschauer haben auch ordentlich Ballett gemacht. Also die sind dann wohl auch Five-Konzerte gegen die Mülheimer, was normal ist, klar. Ist ja dein Heimpublikum, ist ja gut, wenn das interagiert. Ja, gesehen haben wir nicht viel. Es gab leider keinen Livestream. Hast du noch mehr gehört, irgendwie vom Spiel, vom Verlauf?
Blumstadt hat überragende Story gemacht, muss man auch sagen. Also Blumstadt medial, also Instagram. Aber
vom KSC-Spiel.
Vom KSC-Spiel. Sorry.
Ja, nee, aber vom KSC-Spiel.
Ich wollte gerade sagen, Blumstadt fand ich ganz spannend. Ach, so, okay. Ach, KSC, genau. Das war KSC. Oh Gott, wo sind wir gerade, Daniel? KSC gegen
PCF. Sebastian, bist du noch da? Was ist denn da los? Sag mal hier.
Ich bin noch gerade erst aus dem...
Was? Nein!
Ich bin noch gerade erst wieder in der Zivilisation zurück. Ich musste jetzt auch am Wochenende mir noch schnell die Dinge alle reinziehen. Also KSC, nicht viel von gehört, muss ich sagen, bis auf das Ergebnis. Ergebnis kommt nicht überraschend. Ne? Hätte ich auch so erwartet, dass eben auch Mülheim im Rückspiel jetzt unter den Voraussetzungen, die vorhanden waren, auch dort erfolgreich ist. Mülheim ist somit der auch aus meiner Sicht, auch wenn ich das Spiel nicht gesehen habe, aber das auch auf Basis des Hinspiels, der verdiente Aufsteiger aus dieser Konstellationsgruppe, so nennen wir sie mal, Zweiergruppe. Ja, und Mülheim, ich bin auch ganz gespannt, ist jetzt das vierte Team aus dem Westen in der Futsal-Bundesliga. Damit ist der Westen mit dem Süden zusammen die Region, der Regionalverband mit den meisten Futsal-Bundesligisten. Und ich denke, Mülheim wird im Westen noch so ein bisschen jetzt aktiv werden. Ich bin ganz gespannt, wie das sich jetzt da zwischen Mülheim, Köln und so weiter. Mhm. Ich denke, bis nach Münster oder Bielefeld werden sie nicht reichen. Aber mit Köln, das ist jetzt gar nicht so weit weg, denke ich. Vor allem durch die Infrastruktur, die vorherrscht. Ne?
Also das ist auf jeden Fall klassisch ökonomisch. Kommst du von einem Monopol hier im Westen, Kölner Panthers, jetzt zum Duopol? Das bringt immer
Kosten. Sagen wir mal, genau, im südlichen Westen, weil im nördlichen Westen ist ja dann eher Bielefeld, Münster, aber die sind auch so schlecht infrastrukturell miteinander verbunden. Also wirklich, von Bielefeld nach Münster fahren ist keine Freude, dass da jetzt da sich nicht gegenseitig Spieler abgezwackt werden kann. Ja, aber zwischen Mülheim und Köln, ich bin gespannt, ob es da irgendwelche Wechsel gibt jetzt. Aber ich freue mich auf Mülheim in der Bundesliga. Ich hoffe, sie schaffen es strukturell, das auch besser zu machen als im Relegationsheimspiel. Von der Truppe her eine spannende Truppe, aber da muss auch auf bestimmten Positionen noch nachgebessert werden. Ja, und man sieht auch, das war auch ganz, also mal ganz offensichtlich, der Zweitplatzierte des Westens ist ja Mülheim gewesen, ne? War ja nicht mal der Meister der Regionalliga, gewinnt gegen den Regionalligameister des Südens. Ja, und der Süden ist so ein bisschen ausgesättigt jetzt. Also die besten Teams sind jetzt in der Bundesliga und von unten kommt jetzt nicht so viel Qualität in der Hinsicht nach, muss man sagen, die jetzt schon in der Bundesliga aus dem Süden vorhanden ist. Ne? Mhm. Wenn da so ein Zweitplatzierter aus dem Westen, so ein Duell eigentlich auch sehr überzeugend oder beziehungsweise nennen wir es mal souverän, gewinnt. Ja, aber spannend. Spannend, das einfach mal in diesem Vergleich gesehen zu haben. Mülheim verdient in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch an Allen oder Ahlen aus Mülheim, der Trainer, und auch an die Jungs, die ich auch kennenlernen durfte. Wir haben ja schon ein Testspiel gegen die gemacht mit der U19. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg.
Ja. Genau, da muss ich viel tun, da wird sich viel tun, aber ich vertraue da auch Alex Priem, Vereinsvorstand, dass er da was Ordentliches bauen wird und dass man das auch ordentlich angehen wird. Und in Mülheim ist auch viel da an Unterstützung. Die haben auch eine sehr gute Halle, Habecker Halle kenne ich. Da könnte man das sehr, sehr gut machen. Also Optionen sind auf dem Tisch. Super. Und damit vielleicht zum zweiten Relegationsspiel, da warst du schon drin. Blumenstadt United gegen Young Boys Balkan. 8-9 ohne 6 Meter schießen. Da muss man ja aufpassen. Erstmal, ich fand, du hast angesprochen, dieses ganze Design von Blumenstadt irre gut. Farben, dieses dunkelblau, orange, dann diese weißen Banner, unfassbar gut. Auch der Livestream, Teaser oder Banner war mega. 270 Leute waren in der Halle. Die Halle sieht richtig gut aus. Die ist schön hell. Also alles das, was wir uns immer wünschen. Eine helle Halle, da ist sogar ein LED-Bildschirm. Und es ist meiner Meinung nach die einzige Halle seit dem Comenius-Gymnasium Düsseldorf, die einen Livestream möglich macht mit der Tribüne gegenüber der Kamera. Das sieht halt geil aus. Dann hast du auch mal das Gefühl, da sind auch Leute in der Halle, weil sonst sind alle Hallen ja immer auf der Seite der Zuschauer. Leider.
Ja. Deswegen, also die Bedingungen, also strukturell im Blumenstadt bzw. Erfurt, ne? Ist ja Erfurt.
Ja,
ne?
Blumenstadt ist keine Stadt, richtig.
Genau. deswegen scheinen wirklich, auch was die medial gemacht haben, Instagram-technisch. Ich habe das ja auch so ein bisschen dann neben dem Stream, der dann ja so ein bisschen von mir beobachtet wurde, vor allem habe ich halt dann die Instagram-Story dann so hier und da gesehen. Ja, richtig geil. Also die Jungs machen auf jeden Fall was aus dem, was sie haben. Sportlich gesehen hat es dann am Ende nicht gereicht in einem recht wilden Spiel. Und was für ein wildes Spiel. Also die haben ja 4-0 geführt nach 7 Minuten. Also da haben die wohl auch gedacht, ja, die sind fast durchgefühlt. Also das war ja für die auch unvorstellbar wahrscheinlich. Die sind ja echt gestartet, Wahnsinn. Ja, aber vom Rahmen her top. In Blumenstadt, Erfurt, wirklich. Ich hoffe, sie bleiben da so motiviert am Ball und vielleicht ist dann der Aufstieg in der nächsten Saison durchaus realistisch und wer weiß, was nach der nächsten Saison kommt. Wir wissen ja auch, es geht um das Thema Regionalisierungsaspekte und so weiter. Vielleicht wird es da auch nicht in einer Art und Weise eine Aufstiegsrunde geben, sondern irgendwie eher so die Besten aus der Regionalliga qualifizieren sich für den regionalen Bundesliga-Kontext, wer weiß. Aber Blumenstadt mit diesen Bedingungen auf jeden Fall top. Also würde eine Bereicherung für die Bundesliga sein.
Ja. Und damit vielleicht spielerisch. Stream war schade, Ton hat nicht funktioniert. Die Jungs schauen jetzt nach, was los war. Aber Bild war top. Und was ich nebenbei gesehen habe, wir hatten noch ein bisschen was zu tun, waren unterwegs. Konnte mich das nebenbei anschauen. Wirklich wildes Hin und Her. Es war so, ja, wirklich Kick and Rush. Aber hey, für die Zuschauer gut, viele Tore. ich habe das Gefühl gehabt, Balkan war am Anfang einfach von der Individualität von Blumenstadt überrascht, weil Blumenstadt spielt jetzt ja nicht nur das klassische mannschaftstaktische 3-1-4-0 Rotation, Passwege, sondern hey, die gehen einfach durch. Ja. Die machen halt noch sehr viel Street-Style-Soccer. Damit hatten die echt Probleme am Anfang. Haben dann auch echt relativ schnell 4-0 im Rückstand gelegen. Eigentlich wie in der Champions League bei Etoile Lavolac gegen Palma. Und ich habe mich auch hier wieder gefragt, wenn ich gegen so einen Gegner, der eigentlich gleich gut bis er sogar besser ist, so schnell so hoch führe, dann kann ich doch jetzt nicht erwarten, dass ich mit derselben Taktik jetzt am Ende hier mit 15-0 aus der Halle gehe. So, da kann ich, also da, aber da fehlt ja auch die Erfahrung für die Jungs aus Blumenstadt. Zu sagen, ey, wir müssen jetzt trotzdem taktisch ein bisschen was ändern. Also wir können jetzt nicht so weiterspielen. Weil die anderen sind ja dann irgendwann erlöst von dem Druck, der kommt und dann, ey, komm jetzt aber richtig. Jetzt auch egal. So, dann fangen die an mit Street-Style, das haben sie nämlich auch gemacht, viel mehr Individualität reingebracht und dann haben die, ging das hin und her, zwei rote Karten auf jeder Seite war noch eine dabei.
Ja. Zwei in Halbzeit an, ja.
Zwei aber Minuten vor Ende bin ich raus, musste zur Massage und komme ich wieder, am Ende waren nochmal 2 Tore gefallen in den letzten 2 Minuten.
Ja, aber Daniel,
Wahnsinn.
Allein schon in der ersten Halbzeit. Also was war das denn bitte? Also 4-0 führen sie nach 7 Minuten, dann kriegen sie eine Minute später den Anschluss. Da denkt man so 4-1, ja, da, wenn die jetzt ein bisschen stabil sind, ne, dann können die das einigermaßen halten und ja, dann wird es eine interessante erste Halbzeit noch. Aber dann schießt Pfarrkirchen innerhalb von 5 Minuten 5 Tore und führt 6-4 nach 17 Minuten. Also von der 12. bis zur 17. Minute 5 Tore. Jede Minute ein Treffer. Oh, das ist, also dass da ist Blumstadt in sich zerfallen. Also wirklich. Also das muss man einfach so sagen. Also das war dann sehr grün hinter den Ohren. Man kommt zwar nochmal dann ran, also man ist immer dran gekommen, dann war es 6-6 auf einmal nach 26 Minuten. Aber dann hatte irgendwie Pfarrkirchen am Ende immer noch irgendwie den Schlag mehr, ja, im Repertoire, obwohl sie auch eine rote Karte bekommen hatten, also auch da ein Spieler weniger zur Verfügung insgesamt. Aber am Ende dann so ein 8-9, was für ein wildes Spiel, also für die Zuschauer sicherlich mega cool, vor allem für neutrale Zuschauer. Ja, insgesamt aber dann Pfarrkirchen sportlich, vielleicht hier auch den Tick mehr Erfahrung. Ja. Erfahrung.
Ein Jahr Bundesliga ist, da machst du es halt dann aus.
Ja, so wirkte das dann. Und ja, am Ende des Tages Pfarrkirchen, jetzt haben wir da den 4. Vertreter, auch aus dem Süden. Ne? Ich habe ja schon in unserer Gruppe geschrieben, jetzt haben wir eigentlich eine Südwest-Bundesliga. Zu 80%, eine 80%ige Südwest-Bundesliga ohne Vertreter aus dem Südwesten, um diesen kleinen Stichelei nochmal kurz Richtung Mainz zu geben, weil sie sind eigentlich die einzigen Südwest-Vertreter gewesen. Ja, wir haben also wirklich so eine gewisse Schräglage Richtung Südwest auf der deutschen Futsal-Landkarte, was die Bundesliga angeht. Und dann hast du noch 2 Mannschaften aus dem Osten mit Berlin und Hohenstein. Und Norden ist tot, was der Bundesliga-Kontext angeht. Ja, spannend. Aber ja, Pfarrkirchen bleibt drin. Wildes Spiel. Willst du noch mehr davon erzählen?
Also das war jetzt so, was ich grob dort jetzt sehen konnte. Wie gesagt, Spieltaktik war das viel Kick and Rush, viel Individualität in den einzelnen Szenen. Wenn auch, also gerade Blumstadt am Ende sehr viel mit Khalef, sehr viel individuell probiert, hätte viel öfters abspielen können, hätte viel mehr freispielen können. Also da fehlt die Erfahrung. Und ich glaube aber auch, es kommt für beide genau richtig. Für Pfarrkirchen ist es wichtig, in der Bundesliga zu bleiben, sonst könnten die komplett zerfallen. Ja. Brauchen wir aber, dann ist der Süden, dann ist wieder alles zentriert und warum, dann verlieren wir wieder ein Team. Nee, das ist okay. Blumstadt bleibt natürlich und die machen weiter, weil die sind noch nicht oben. Das heißt, sie sind weiter motiviert und ich glaube auch, Blumstadt, die haben jetzt ihr 2, 3 Spieler, auch Siko war mit dabei, ist eigentlich ihr bester Spieler, ist wieder da, war ja verletzt, Nummer 16. Hat auch gute Impulse gesetzt, ist leider so ein bisschen, man merkt das gegen so robuste Spieler wie Balkan, kann der gar nichts machen. Weil der ist viel zu schmächtig. Ist ein ganz schmächtiger Kerl, aber am Ball ziemlich gut. Aber der ist ja ein bisschen umhergeflogen da, so überspitzt gesagt. Und die brauchen jetzt ein Fundament in Erfurt, denn das fußt gerade auf so einer kleinen Gruppe von Freunden, eben diese 4, 5 Libyer, die sich so kennen. Nur wenn die wegbrechen, was kommt denn dann? Ich glaube, die eine Saison jetzt mehr ist total gut und wichtig.
Ja, deswegen, also für beide Mannschaften, wie du schon sagst, ne? Für Pfarrkirchen war das sicherlich so der richtige Schuss vors Bug, ne? So dass sie kurz vorm Abstieg standen und dann kurz vor der Rettung, dann wieder kurz vorm Abstieg. Und jetzt dadurch irgendwie so die Ernsthaftigkeit, ich sag mal, der Bundesliga somit nochmal gespürt bekommen haben. Ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass sie dann auch nächstes Jahr ein wirklich ernstzunehmenderes Team werden in der Bundesliga, auch sportlich. Ne? Und Blumstadt nochmal haben sich super verkauft in der Relegation, muss man einfach sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier so ein Ding war, dass irgendwie Blumstadt das hier völlig verdient nicht gewonnen hat. Also Blumstadt braucht Stabilität. Mal schauen, wie stabil das dort aufgebaut ist. Haben auf jeden Fall insgesamt vom Eindruck machen sie einen super Job. Und ja, hoffen wir mal, dass da so stabil weitergeht. Und dann, warum nicht nächstes Jahr dann, ne, in die Bundesliga?
Ja, das wäre doch. Ich auch. Ne? Sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall, mehr aus Erfurt zu sehen. Das war echt, war ein schönes Spiel. Da war vieles dabei.
So, das finde ich fresh.
So, und auch sehr fresh. Und da kommen wir jetzt natürlich zum Highlight der ganzen Saison, aber auch des Wochenendes natürlich. TSV Weil im Dorf gegen Hohenstein ernsthaft. Und du weißt ja, ich rede ja gerne über Setting vor Ort. Das Event-Setting. Und ich muss sagen, grandioses Event, grandioses Hallensetting, wirklich top gemacht vom TSV Weilendorf. Denn der DFB hat nur punktuell unterstützt. Natürlich beim Finale kommt auch der DFB. Zum Beispiel hat der DFB den Boden bereitgestellt. Der hat natürlich nochmal richtig was gezaubert. Aus der Scharena unter dem Stadion da in Stuttgart. Und es gab noch eine Paid-Media-Kampagne vom DFB für das Spiel. Und der Stream wurde organisiert vom DFB. So, das war das, was der DFB reingegeben hat. Aber 1496, 19 bestes besuchtes Spiel, in die Halle zu bekommen. 70 Helfer im Vereinsumfeld zu finden für dieses Spiel. Sogar die Tore wurden aus der Spechtweghalle geholt. Das waren diese Camouflage-Tore, die kein Mensch gesehen hat in der Halle.
Camouflage-Tore, so. Genau, das ist der richtige Begriff. Also es wurde ja gesagt, in der Halle hätte man das gut sehen können, das Tor. Aber Fernsehbild, kann ich dir auch sagen, Daniel, fand ich grandios schlecht. Also das war nicht gut. Also muss man einfach sagen. Also die Tore in Schwarz-Rot, ja, es ist halt deren Markenzeichen, wenn sie in der Spechtweghalle spielen. Aber da hätten es hellere Farben gebracht.
Ja, auf jeden Fall. Weiß man am Ende mehr in Zukunft. Genau. Auch die LED-Bahnen, die dahinter waren, die haben es ja noch verschlimmert. Das war dieser Gegenkontrast zur Kamera. Ja. Aber auch die LED-Bahnen waren vom Basketball, glaube ich, ist das Verein, angemietet. Also auch beim TSV Weilendorf. Also wirklich, man muss sagen, hier TSV Weilendorf unter der Regie hier von Daniel Nötzfeld, Grüße gehen raus. Bachmann, alle die da im Verein, die Fäden ziehen wirklich überragend. Respekt.
Ja, überragend.
Überragend, so ein Event.
Genau. Also was das angeht. Ja. Jetzt fehlen mir da noch ein paar mehr Spieler, also mir fehlt dieses Konzept der Jugendentwicklung, was sie da irgendwie angesetzt haben und dann doch wieder eingebrochen sind, was es angeht.
Der kritische Philosoph, ja, ich weiß
das, doch. Das war wirklich ein Auf und Ab mit Weilendorf. Mit mir und Weilendorf war das in dieser Saison ein Auf und Ab. Ich habe mich mega gefreut, dass sie da einfach so ein Zeichen für den Futsal gesetzt haben und jetzt haben sie wieder ein Zeichen gegen den Futsal gesetzt. Und deswegen sind sie mir nicht so sympathisch, Daniel. Das ist eben der Punkt. Weil ich vertrete im Grundsatz die Entwicklung des deutschen Futsals. Und wenn du dir den Kader von Weilendorf anschaust, ja klar, dass du Philipp Pless sicherlich das Paradebeispiel für eine super Entwicklung im Futsal, vor allem als Torwart natürlich. Die hat er natürlich im Weilendorf durchlaufen, klar. Aber dann hast du noch einen Dorfschmied und ja, Recepi hast du jetzt auch so als so ein Anwärter auf Nationalspieler jetzt, also dass er halt auch Einsätze kriegt als Länderspiel. Aber sonst hast du halt dort, ich kann es einfach so sagen, wir haben zwei Mannschaften im Finale gesehen, wo die Amtssprache im Team nicht Deutsch ist, Daniel. So, und dann weißt du eben, welchen Beitrag das wirklich für die Entwicklung deutscher Futsalkultur beitragen kann. Dass der Event super ist, nochmal überragend.
Ich war noch gar nicht fertig, vor allen Dingen.
Du aber das muss ich kurz, du kannst ja gleich weitermachen, das Sandwich weitermachen. Aber meine ambivalente Beziehung zu Weilendorf und auch zu Hott in der Hinsicht ist einfach, dass sie überragende Sachen machen. Ja, wirklich, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Aber innerlich, ne, also innen, ne, außen Top-Hits, nicht so top. Okay. Ne? Ja. Also das für die deutsche Futsalentwicklung, klar. Ne, die werden das anders argumentieren. Aber am Ende des Tages zählt das Ergebnis und ich gucke mir die Kader an und die Einsatzzeit von deutschen Spielern, die kann man dann belächeln. So ist das eben.
Ist halt hier, ne?
Ja, das ist ausbaufähig, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Ja. Ansonsten mach weiter und ich werde das Finale auch in einer Art und Weise abfeiern.
Ich bin ja bei dir. Also was Sport, kulturell und Entwicklung deutscher Futsal, ja, kann man das auf jeden Fall eingeschränkt betrachten, was dort wie das da gebaut wird. Zurück zu dem Event an sich, denn ich habe natürlich auch Fragen gestellt, Grüße an Daniel da auch, ja, wie habt ihr das denn geschafft? Also wo kamen denn jetzt diese 1496 Menschen, die sich ein Futsal-Bundesligaspiel ohne DFB-Siegel jetzt konkret anschauen, wie bei den Länderspielen? Ja, er hat gesagt, also das geht jetzt für alle, die zuhören. Ja, irgendwer VfB Stuttgart hat offizielle Fanclubs angeschrieben, also meldet euch an die Fußballvereine, vielleicht unterstützen die das erstmal. Geht gar nicht darum, dass sie eine Abteilung aufmachen, aber hey, helft uns doch. Anscheinend hat es funktioniert. Dann alle Vereine anschreiben, Umkreis, Freikarten, Jugendmannschaften einladen, kostenlosen Eintritt. Hier auch sogar mit dem Bezirksrathaus wurden alle, also jede Art von Verein eingeladen, nicht nur Sportvereine, und sagen, ja, kommt her, unterstützt den Stadtteil Weilendorf. Also auch man braucht so ein Lokalkolorit. Das ist eigentlich geil. Zu sagen, ey, warum gehen wir nicht, wir brauchen gar nicht über die Stadt zu gehen oder über die Bundesliga, wir gehen über unser Stadtteil. Das fand ich smart, muss ich sagen. Das kann auch jeder machen. Sendestadt halt in beim Bielefeld zum Beispiel fällt mir ein.
Ja.
Man macht das halt für die so. Das fand ich cool.
Wobei, da muss ich auch kurz einhaken. Ich denke, Sennestadt ist nicht vergleichbar mit dem Stadtteil Weilimdorf. Also rein soziokulturell. Ach so, und
ja, darum geht's.
Ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß, was du meinst. Als Grundsatzidee super.
Stadtteil spezifisch zu denken, ja, und da was zu reißen. Ja. Da, weil da erwischt die Leute. Für unseren Stadtteil statt für Stuttgart, dann holst du halt keinen ab damit Futsal irgendwie. Naja.
Ja.
Dann Kommentatoren. Ich fand Stefan Mellentin wieder super. Dabei war diesmal Aaron Klock. Aaron Klock ist vom DFB, weil der hat ja den Stream gemacht, war eigentlich Hauptkommentator. Ich dachte schon, Stefan redet wieder nicht so viel wie damals als Co-Kommentator in Pfarrkirchen, aber hier, er war auch nur Co-Kommentator. Aaron Klock war vom DFB, ist selbst Sportjournalist, hat auch schon 24/25 kommentiert. Ich fand auch, ey, der hatte so viele Facts da irgendwie zusammengetragen auf seinem Zettel, habe ich gehört, er hat sich echt gut informiert, hat auch viel rausgehauen. Wir waren es manchmal zu sinnlose Random Facts, also wer wieder vor drei der beste Passschütze, so why? So, aber okay, er hat keinen Fehler gemacht inhaltlich, fand ich super. Aber ey, wie fandst du die Stimme? Dafür kann er nichts.
Ja, noch, also das ist der Punkt, ist auch Gewohnheit, die man dann benötigt, ne? Also es, wenn wir den jetzt achtmal hintereinander hören, ja, dann ist das für uns in Ordnung. So, ne, das ist am Anfang immer so. Jemand, der unseren Podcast das erste Mal hört, der wird sich mit deiner oder auch mit meiner Stimme nicht immer anfreunden können. Aber wer uns jetzt zum 200, welche Folge haben wir? 218. Mal, 17. Ja. Mal hört, ja, der sitzt mit uns hier in einem Zimmer gefühlt und ist völlig in Ordnung. So, ne? Also deswegen, es ist eine Gewohnheitssache und in der Hinsicht möchte ich da gar keinen Geschmack äußern. So, weil das, ich kann mich mit jeder Stimme anfreunden, außer es ist irgendwie Nina Hagen oder sowas. Keine Ahnung.
Okay, für mich ging das in die Richtung Nina Hagen. Aber hey, ich fand die Stimme von Stefan Valentin angenehmer, aber.
Ja, weil du ihn kennst, ne?
Aaron
du kennst
Klock,
ihn aus dem Stream, ne?
So die ist beiden, ja, das stimmt. Okay, ist ein guter Punkt. Einfach Gewohnheitseffekt. Top gemacht, war kein inhaltlicher Fehler dabei. Und an sich gutes Basiswissen. Dann, was habe ich noch aufgeschrieben? War auch mal mit Interviews, hat auch der Aaron Klocks gemacht. Fand ich auch super. Nochmal den Trainern, das war wirklich alles top professionell. Dominik Naujok, ich meine, er ist erst 27 bei den Interviews. Er wirkt halt sehr, sehr kalt und sehr zurückhaltend. Ich glaube, ein bisschen mehr Empathietraining für so Interviews in Zukunft. Nicht, dass es jetzt schlecht war, da kann er mehr machen. Da kam nichts rüber für mich als Charisma, muss ich sehr ehrlich sagen.
Wie gesagt, wir müssen auch mal, du hast ja beim letzten Mal wunderbar auch erwähnt in deinem Solo-Podcast, als ich nicht dabei sein konnte, wie wir das hier machen. Und wir erzählen das, was wir sehen. Und ich muss auch sagen, was sehe ich dort, dass er also erstmal kaum coacht, also der Co-Trainer übernimmt sehr viel, ne? Also sei es bei einem Timeout etc. Kann auch sein, dass er den Co-Trainer da einfach gut brieft, ne, und das machen lässt, ne? Aber es wirkt nicht so, als würde er so der Chef sein an der Seitenlinie. So, das ist die Wahrnehmung, ne? Kann sein, weil er noch relativ, der ist ja jünger als die meisten Spieler bei Hohenstein auch, ne?
Ja,
Also, ne, der macht jetzt gerade seine Erfahrungen und Dominik, wir kennen ihn ja auch persönlich, der war ja auch mal bei uns im Redaktionsteam, wenn man so möchte. Mal kurze Zeit auch schon im Podcast gewesen, ne? Und der macht da jetzt seine Erfahrung und ja, unabhängig davon, ich freue mich für ihn, dass er jetzt im Finale der Deutschen Meisterschaft war, ja. Aber von außen, muss ich ehrlich gestehen, wirkt er so wie, ich will nicht sagen, er wirkt nicht wie der Cheftrainer der ganzen Geschichte. Wenn man selbst diese Trainererfahrung hat, Daniel, und man weiß, wie das da an der Außenlinie abgeht, ne? Dann kann ich mir das nur erklären, dass er da das auch so abspricht, weil, ja, eins muss man auch sagen, der Co-Trainer spricht die Sprache der Spieler. Also,
ja, ist auch tatsächlich schwer. Ja, ist auch ein schweres Setting, was er sich als erstes ausgesucht hat. Auf jeden Fall.
Also, dass da deutschsprachig wirklich, dass du da Deutsch kommunizieren kannst, auch Englisch stelle ich mir dort nicht immer leicht vor. Und dann wird es da schon irgendwie eine slawische, osteuropäische Sprache gehen, die er wahrscheinlich nicht beherrscht. Und das kann ein Punkt sein. Aber es wirkt dann eben von außen so, dass er bis auf ein bisschen reinrufen, kaum was macht. Also die Kommunikation an der Bank und so, das, ich habe das so ein bisschen beobachtet jetzt auch, also auch nicht nur in diesen Finalspielen jetzt, sondern auch davor schon, auch schon vor allem gegen den MCH auch so ein bisschen versucht zu beobachten, auch dann in Bielefeld. Und da habe ich auch schon mal erwähnt, dass das so ein bisschen, ja, dass es wirkte komisch. So, das ist die Wahrnehmung, die ich habe. Ich denke, du kannst das hier und da auch bestätigen, wenn man darauf achtet. Ja, ist schwierig für ihn als Trainer, aber wird sicherlich jetzt eine ganz spannende und interessante Erfahrung, mal so eine Saison mit Hohenstein gemacht zu haben. Ja.
In dem Alter ist schon auch brutal gut. Also dann das nimmt man viel mit. Die Lernkurve wird wahrscheinlich wird sein sehr steil.
Ja, kann. Also das, da muss ich pädagogisch einhaken. Kann, muss nicht. Also die kann auch, das kann auch zu einer Überforderung führen und am Ende auch zu einer Fehleinschätzung. Vor allem das Selbstbild und Fremdbild kann hier auseinander divergieren. Und da, deswegen sagt man, bei so Jungen bräuchte er eigentlich so eine gewisse, man nennt das dann Supervision vielleicht mal. So, das ist sehr wichtig manchmal. Also damit das auch alles so ein bisschen kongruent wird am Ende des Tages und auch wirklich zu einer positiven Entwicklung und Verarbeitung der Erlebnisse, die er hat, dann führt. Aber was reden wir hier so? Ne? Also ich freue mich einfach über ihn, über seine Arbeit dort und dass er da jetzt mit der Mannschaft im Finale stand. Ja, ist in der Hinsicht also erstmal schon schön.
Absolut. Ne? Jetzt sollte es auch gar nicht so ausufern sein hier in Bezug auf Dominik. Und was habe ich noch? Genau, ich habe noch aufgeschrieben, was auch gut funktioniert unten beim TSV Weilimdorf, ist die Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Fußballverband. Denn dort ist ja Hannelore Pink mit dabei, die ehemals auch Schiedsrichterin war, Futsal, und auch ganz viel auf Social Media macht. Das heißt, die ist mit dabei. Also der Verband lebt da auch mit Futsal. Kenne ich auch hier bei uns am Niederrhein. Boah, also ist schwer, wenn die Verbandsmitarbeiter dann überhaupt mal kommen. Sehr zähe Gespräche, Social Media sind auch viel zu alt dafür. Also ja, das fehlt auch bei vielen Verbänden. Da sind wir wieder beim Thema, nicht der DFB, der ist eigentlich der große Kritikpunkt für die Breite, sondern die Verbände, die Landesverbände und die Regionalverbände. Und hier, cool fand ich, Hannelore Pink mit Julian Schaal, ich glaube auch vom WFV, haben hier die goldene Radkappe, die Schale, die Meisterschale, wir nennen sie nur liebevoll die goldene Radkappe, hier reingetragen. Also auch eingebaut in dieses ganze Setting. Und ich habe noch aufgeschrieben, 296 Zuschauer waren, habe ich jetzt gesehen, in der Spitze parallel im YouTube-Stream. Sport Deutschland wissen wir ja nicht. Okay, das will ich noch sagen zu dieser Plattform. Ich glaube, da habe ich genug gesagt.
Was soll ich hier jedes Mal in die Kamera reinquatschen? Das ist doch völlig, völlig sinnlos.
Ja, lasse ich lieber weg, das Thema. zum Sport Europe, meine ich. Also bei YouTube echt gut, 300 Zuschauer live. Ja, also war vom Setting her sehr, sehr stark. Tolles Spiel, tolle Atmosphäre, geil für den deutschen Futsal. Das ist eine Weiterentwicklung auf Vereinsebene und das wollen wir sehen und das ist ja auch zu feiern auf jeden Fall.
Ja, eine strukturelle Weiterentwicklung. Ne?
Ja.
Das ist eben der Punkt. Ob es eine sportliche Weiterentwicklung sehe ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also nochmal, wir haben hier zwei Mannschaften, die zusammen wahrscheinlich eben das größte Budget haben. Also vereinfacht kann man den Titel auch nennen für die heutige Folge, wenn wir das Finale hier als Hauptpunkt haben. Geld gewinnt Titel, so ist es einfach. Also beide Mannschaften mit dem größten Budget stehen im Finale der Deutschen Futsalmeisterschaft. Und auf dem Platz stehen vor allem Spieler, die nicht in Deutschland ausgebildet wurden für den Sport. So. Und so kann man sagen. Und Geld gewinnt Titel. Und deswegen, das ist jetzt das zieht sich so durch den deutschen Futsal, vor allem jetzt seit der Bundesliga, ja, dass da eben dann entsprechende Investitionen immer im Finale steht und Weilimdorf jetzt auch, ich denke, diesen Schritt zurück zu den Icon-League-Spielern, ne, also zu Djindic, Dervishai, Wehab, ne, dass die zurückgeholt wurden. Vor allem darauf fußt, dass man jetzt nochmal kurzfristig diesen Erfolg brauchte, weil was heißt das jetzt, Weilimdorf? Wir kommen gleich noch auf das Spiel, aber wir können es ja vorab schon sagen, weil es alle wissen. Weilimdorf ist jetzt alleiniger Rekordmeister, Daniel. Ja, ich denke, diese Bezeichnung, also das wurde ja auch jetzt ausgeschlachtet schon in den ersten Tagen jetzt nach der Meisterschaft. Diese Rekordmeisterschaft, das stand, glaube ich, ganz oben auf der Zielsetzung dieser Saison. Rekordmeister alleinig zu sein, sich nicht mehr diesen Titel mit dem HSV zu teilen, der jetzt nicht mehr aufholen kann, so, und alleinig mit Abstand Rekordmeister zu sein. Ich denke, deswegen hat man auch diese Spieler zurückgeholt, neben der Tatsache, dass man hier und da mal irgendwelche Sponsoren dann auf dem Boden hat, bei den Finals, so, ne, die dann auch da sagen, ey, komm, wir wollen ins Finale, weil da werden wir gesehen, so, ne. Ja, also Rekordmeister. Das ist, glaube ich, ein Anreiz gewesen, bei dem dann Djindic, Ribeiro, Weerb und Derbyshire natürlich jetzt auch in diesem Finale den allergrößten Anteil haben.
Ja. Aber da, vielleicht guter Übergang zum Spiel an sich. Ich bin da völlig bei dir. Lass rübergehen zum Spiel, weil Djindic war technisch, muss man sagen, ist halt in dem 1-zu-1-Aktion die Ballannahme, die Weiterverarbeitung, die Finten, war auch da wieder der stärkste Spieler im auf der Platte. Hat jetzt gar nicht den Impact gehabt auf den Sieg an sich, aber einfach diese Individualtechnik ist schon stark. Ich habe mir jetzt hier zu dem Spielverlauf aufgeschrieben, TSV war von Anfang an hat eine hohe Defensive gespielt, also hat direkt versucht, auch Hohenstein da gut unter Druck zu bringen, hat auch immer wieder das geschafft und einfach Hohenstein, muss man sagen, hat einfach eine unfassbare Abwehrschlacht geliefert, hat sich da wirklich reingeworfen, jeden Ball, die waren ja mega motiviert, Litvinenko hat da auch wieder einiges richtig gut rausgeholt, 39 Jahre alt, auf dem Niveau wirklich super, machen ja auch das 1-0 durch Sorokin. War zu dem Zeitpunkt, eigentlich lag das nicht so richtig in der Luft, muss ich sagen.
Ja, aber nochmal, das fand ich überragend und vor allem nicht standardisiert, sondern situativ aus dem 4-0-System herausgespielt, muss ich einfach sagen. Also das war auch da, hat man auch die Qualität der Hotspieler gesehen. Und ich will nicht sagen, naiv angelaufen von Weidendorf. Weidendorf war sich bewusst darüber, dass sie im 1 gegen 1 eigentlich die besseren Spieler haben. Aber das 0-1 von Hott war wirklich super situativ aus dem 4-0 heraus in die Tiefe und dann, das wirkt alles einfach am Ende des Tages. War auch nicht gut verteidigt, muss man auch sagen. Da hat Weidendorf auch Probleme, muss man sagen. Also Verteidigung ist nicht deren größte Stärke. Die brauchen den Ball. Das ist denen auch sicherlich klar. Aber das 1-0 Hott, überragend aus dem, es ist wirklich 4-0-System, kann man sich da mal anschauen. Lag nicht so in der Luft, wie du schon sagst, ne? Genau. Mhm. Aber auf diesem Niveau kann das eben passieren. Und so ist der Plan aufgegangen, ne? Dass sie da im 4-0 starten und dann auf einmal 1-0 führen. Ne?
Ich habe auch tatsächlich aufgeschrieben, der 4-0-Spielaufbau von Weidendorf wurde immer ineffizienter. Also wurde immer unkontrollierter, eigentlich, was gespielt wurde. Mhm. Und irgendwann war auch wenig Mannschaftstaktik und ich fand es dann auch an einem bestimmten Punkt sehr unattraktiv, das Spiel. Vielleicht auch mit dem Vergleich mal zu einer Futsal Champions League, die ich zumindest letzte Woche sehr ausführlich gesehen habe, weil jeder dritte Ball war weg. Ja. Also war wirklich 1-2 weg. Das war wirklich echt nicht entertaining, das Spiel zwischendurch. Das war sehr schwer anzuschauen. Also auf hohem Niveau Champions League ist das, der Ball läuft. Das ist zwar hohes Niveau und auch hohe Defensivleistung, aber der Ball läuft viel mehr Station ab. Und hier war wirklich maximal 3 Kontakte und dann Ball weg. Das war sehr, sehr zäh anzuschauen.
Ja, gut. Eins muss man auch sagen, also was dann entscheidend war, war dann die zweite Halbzeit, muss man einfach sagen. Ja. Da hat sich das ein ganz anderes Bild ergeben. Man muss auch eins sagen, deswegen bin ich ja, habe ich so gegenüber beiden Mannschaften da so einen Zwiespalt, weil mich freut es natürlich, dass das so ein geiler Event ist und dass Nötzold, Bachmann, echt ein Riesenkompliment an das, was ihr da organisiert. Aber auf dem Platz siehst du bei Weidendorf eigentlich, also Wahnsinn, erstmal wie viel Kraft die haben müssen, Djindic, Ribeiro, Weerb und Derbyshire. Vor allem Djindic, Ribeiro und Derbyshire sind fast durchgehend auf dem Platz in der zweiten Halbzeit. Und Asowski natürlich auch, ne? Also diese 5 haben eigentlich die Main Spielzeit bekommen. Dorfschmied und Recipay sind dann auch reingekommen, ne? Die 5, die haben eben das ganze Spiel eigentlich übergemacht. Die haben dann so rotiert, also so gewechselt, dass sie am Ende das Tempo mithalten konnten, das Tempo mitbestimmen konnten. Und bei Hot war es nicht viel anders, muss man auch sagen. Also da haben die Spieler, die da die ersten 4, die haben ein bisschen breiter auf jeden Fall gewechselt, ist mir aufgefallen. Aber da war halt auch, ja, bis auf, ja, Dave Hase war im Kader, aber bis auf, ich gucke jetzt gerade, ob überhaupt ein deutscher Spieler dabei war. Nee. So, das ist der Punkt. Also das war sehr schade. Ja. Und zweite Halbzeit ging es dann ja auch gut los. Djindic, Ribeiro, diese Kombination dann. Oh, also Ribeiro finde ich, ich würde ihn ganz anders verteidigen. Warum? Ribeiro ist natürlich ein super intelligenter Spieler, aber er ist vor allem dann stark, wenn du ihm halt Zeit gibst, ja? Also zu zögerlich bist. Dann findet er Lücken und auch Wege, allein hier, wie er da, dieser Pass zu Djindic, den er macht vor dem 1:1. Das ist so gut einfach. Und natürlich, Djindic sieht dann auch noch Wehab, der den dann reinschieben muss. Aber allein dieser Pass von Ribeiro, weil der einfach komplett falsch angelaufen wird. Also ich auch viel zu tief angelaufen wird. Ribeiro ist so gut, was das angeht, wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Also man muss ihn anders verteidigen. Naja, egal. 1:1 dann durch Wehab. Und dann aus meiner Sicht eine sehr entscheidende Situation, die gelb-rote Karte.
Ja.
Für Onufrak war es, glaube ich.
Auch unnötig. Ne? Also zu dem Spielverlauf und auch der Zeit, die noch auf der Uhr ist. Warum machst du ein taktisches Foul? Also, okay, dann fällt ein Tor, aber...
Genau, ja. Also wenn du mit drei Mann und dann ohne ihn weiterspielst, ist klar, dass die mit...
Fällt auch ein Tor,
ja. Ja, wen bringen sie auf den Platz? Natürlich Djindic, Ribeiro, Verb und Dervişay oder Azovski dann. Und da macht Ribeiro das entsprechend, also die spielen das gut aus mit der Erfahrung. Und da hat Hott dann einfach, wie gesagt, da wurde Hott wurde dann in der zweiten Halbzeit die Grenzen aufgezeigt, muss man einfach sagen. Also da hat man schon gesehen, was die vier, fünf Spieler, also Djindic, Ribeiro, Verb, Dervişay und Azovski da auf die Platte zaubern. Auch Philipp Less in der zweiten Halbzeit fand ich auch gut. Also auch wenn er nicht viel machen musste, aber es gab so Situationen, da hat man gesehen, der hat sich taktisch vor allem auch weiterentwickelt. Offensives Torwartspiel heißt für mich dann, also was ich da so einmal, was mir in Erinnerung blieb, ist, es gab mal so eine Situation, da ging ein Hohensteinspieler 1 gegen 1 auf ihn zu und wie schnell er da rauskommt, um das zu verzögern, dass er nicht schießt. Ja, und dann sozusagen den Mitspieler die Möglichkeit gibt, da wieder an dem, also den Druck aufzubauen. Philipp ist ein sehr, sehr, sehr reifer Torwart geworden, was das angeht, muss ich sagen. Also in der Hinsicht auch hier, also da das Paradebeispiel für eine super Entwicklung als Futsal-Torspieler, muss man einfach hier betonen. Also auch mit dem wenigen, was dann noch passiert ist, hat er wirklich sehr gut kontrolliert alles.
Und daher auch schön, dass er eigentlich am Ende das Tor gemacht hat, weil durch seine Art auch zu sein, Philipp ist ja auch ein Spieler, den geht es um das Leistungsniveau für den Sport, der reklamiert wenig, sinnlos und dort wird der von Remmenetz noch bedrängt und so viele andere Torhüter hätten sich wahrscheinlich aufgegeben oder sogar noch hinfallen lassen und hätten da so eine endlose Szene gemacht und Philipp spielt einfach weiter, schubst den so ein bisschen weg, Remmenetz, und kickt den einfach ins Tor.
Ja, es ist, Philipp ist keiner, der lamentiert. Ne?
Ja, genau.
Bist auch, also so, wenn man ihn persönlich schon mal kennengelernt hat, der lamentiert nicht, der ist relativ sachlich, ne? Und ich würde sagen, so ein bisschen stoisch. Also so der nimmt die Situation an. Und das ist, sehe ich mal so interpretativ mit rein, für seine Entwicklung, weil sonst entwickelst du dich auch nicht so wie er. Ne? Und er ist der Rekordmeister. Also muss man sagen. Der hat ja alle Titel mitgemacht mit Weilendorf. Muss man auch sagen. Ne? Also, das ist der einzige Spieler, der alle Titel da, glaube ich, mitgemacht hat. Und ist somit der erfolgreichste deutsche Futsalspieler, den wir bisher haben. Ganz einfach gesagt.
Ja, guter Punkt. Ne? Den habe ich gesehen, ja.
Ne? Also und genau, und das, der hat so einen gewissen, also in der Philosophie nennt man das den Stoizismus. So, dass man, also wenn man ihn so persönlich mal kennengelernt hat, der ist immer darauf aus, sich zu verbessern, der hat natürlich auch eine gewisse Zufriedenheit, aber er sieht Dinge, Schräubchen, an denen er drehen muss. Und das zeichnet ihn irgendwie aus meiner Sicht, charakterlich, zumindest das, was ich von ihm kennengelernt habe und kennenlernen durfte. Und ein Garant für diese Rekordmeisterschaft, muss man einfach sagen. Ne? Und ja, und davon könnte Weilendorf sicherlich noch ein paar andere Spieler in Zukunft haben, die dann eben auch für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind. Na klar, Wehab ist ja auch ein deutscher Spieler, kann man auch sagen. Aber am Ende des Tages ist Djindic, Ribeiro, Dervişay, das sind die Kracher. Das sind die Kracher. Ne? Genau. Ja. Erzähl du mal weiter über das Spiel.
Ja, sind wir ja eigentlich ja schon, hast du alles schon gehabt, wir hatten noch das 3:1 von Lukas Dorfschmied. Da ist wieder, warum auch Dorfschmied ohne Wehab, Djindic und Co. nicht funktioniert hat eventuell. Er ist halt ein unfassbar guter Zuspieler, auch in dem jungen Alter. Wenn er halt einen Wehab hat, der spielt ihm so einen guten Pass zu und dann macht er ihn auch rein. Ja. Ohne die Spieler hat es halt nicht so ganz funktioniert. Aber da macht der Lukas Dorf, und hat mich auch gefreut, den jungen deutschen Spieler jetzt hier, macht da das 3:1 im Finale vor so vielen Zuschauern. Ist eine schöne Erfolgsstory. Hat mich für ihn gefreut. Und dann spielt halt auch Wallendorf das echt gut runter. Und Hott hat jetzt auch dann nicht nochmal die Power gehabt, am Ende dann irgendwie im Flying da innovativ und schnell irgendwas zu zeigen. Da war einfach nicht genug da. Das war nicht innovativ genug.
Nee, also Hott hat nicht die Substanz, die Hohenstein hat, muss man einfach sagen. Das hat man schon gesehen in diesen beiden Finalspielen. Das waren zwei sehr kontrollierte Siege, also sehr professionell gespielt von Weilimdorf. Und man kann einfach hier nur wiederholen, dass das eben Weilimdorf mit diesem Gerüst, das sie haben, mit diesen fünf Spielern und dann Dorfschmied natürlich, du sagst es schon, er braucht auch diese Spieler, um dann überhaupt in so eine Situation zu kommen. Ich glaube aber, dass Dorfschmied, wenn er in einem anderen Club wäre, wo er mir, sagen wir mal, er wäre jetzt beim HSV oder sowas, ne, dass er dort nochmal eine andere Entwicklung durchgegangen wäre und vielleicht sogar schon einen Tick besser wäre, so, ne, weil er mehr Verantwortung übernehmen muss.
Ja, richtiger Punkt.
Und dann auch eine andere Fehlerkultur und dann auch ein anderes Bewusstsein für diesen, weil Futsal ist ein wahnsinniges Fehlerspiel. Du musst so schnell umschalten, auch im Kopf von, oh, das hat jetzt nicht gut funktioniert, hin zu jetzt wieder abliefern. Und das hast du mit solchen Mitspielern natürlich seltener, so, weil die machen sehr viel gut, ne, sind individuell super. Aber wenn er das in einem etwas schwächeren Club macht, dann muss er mehr Verantwortung auch in diesem Kontext und mehr Erfahrung dann sammeln. Und das hätte ihn vielleicht noch ein Stück besser jetzt gemacht. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht auch ein guter Spieler, aber nicht auf dem Niveau wie halt ein Djindic oder Ribeiro.
Ja. Ja?
Genau. Ja.
Grundsätzlich genau. Verdient vor allem beide Spiele 4-1. Also da kann man ja wirklich sagen, hey, das ist jetzt offensichtlich... Ja. Passt das, hier deutscher Meister zu werden? Glückwunsch wirklich an den TSV, strukturell, organisatorisch, aber auch Hohenstein. Wirklich viel gemacht für den deutschen Futsal, außer der diskutierten Debatte rund um die Entwicklung von jungen deutschen Spielern, aber rein die Events, die Verbreitung von Deutschland in Futsal in Deutschland mit den Events, immer beide mit vielen Zuschauern, viel Social Media Arbeit. Ja.
Alles, das ist alles top. Wie gesagt, das kann man nur loben. Nur, wir müssen halt auch jetzt, da bin ich eher so ein Typ Philipp Pless jetzt gerade, so, der dann überlegt, was kann man besser machen, ne, so. Ja. Und für den deutschen Futsal jetzt in diesem Moment sind wir dann hier so ein kleines Sprachrohr. Und hier kann ich ganz einfach sagen, was erwartet man, wenn man zum Beispiel keinen deutschen Trainer hat? Ne, so, deswegen ist ja die Trainerentwicklung so wichtig. Ja. In Weilimdorf ist seit jeher kein deutscher Trainer auf der Bank. So. Und der wird natürlich seine Jungs, also ne, seine Landsmänner und sonst was dazu holen, weil die einfach viel besser sind in einer Art und Weise. Und wenn das Geld da ist, dann weißt du es selbst, ne, als Ökonom, ja, dann investiert man das eben in Qualität, die da ist.
Ganz kurz, in der Chatbot gefragt, wann wir das erste Mal gewarnt haben, dass dieses Rattenrennen um Jigo Lehre beginnen wird. Und da hat er uns gesagt, eigentlich schon 2017 haben wir es mal angesprochen, aber eigentlich Bezug auf die Bundesliga. Ja. 1. Juni 2019, geil, wie genau das ist. Spielerplünderung, Verzögerung der Futsal-Bundesliga als Tod für den Futsalunterbau. Ja. Und genau da ging es um die Thematik. Ja, am Ende steht dir halt die Gefahr im Raum, dass du mit Legionären nachziehen musst. Weil wenn einer anfängt damit, dann musst du es ja machen, wenn du konkurrenzfähig bleiben willst.
Und wer ist der größte Verlierer dieses Rattenrenns? Ganz einfach, Hohenstein. Also die sind jetzt der ewige Zweite. Ne? So ewig wie wir unsere Folge unter einer Stunde zu halten, so ewig sind sie Zweiter. So. ist einfach so. Oder dann zeigen die da als Beitrag die ewige Tabelle der Bundesliga. Und da sind sie auf Platz 1. Der regulären Saison sind sie ewig auf Tabellenplatz 1. Aber sie sind noch nicht Bundesligameister geworden. Sind Rekordhalter im Vizemeister werden. So. Und also wie das Vize-Leverkusen ist das jetzt das Vize-Stein. So, wenn man so will. oder Vize-Hot. Yeah. Dennoch muss man sagen, mit dem Schritt Dominik dort als Cheftrainer, inwieweit das jetzt auch tatsächlich so ist, das kann man nicht bewerten, aber nominell ist er Cheftrainer, das könnte ein erster wichtiger Schritt sein, aber du hast halt so viel Einfluss und auch bei diesem, ne, so viel Einfluss eben durch ausländische Profis, das ist einfach so, Weidemdorf oder Hohenstein, dass du da die Entwicklung deutscher Spieler nicht förderst. Und ich bin mir sicher, das wird absehbar nicht viel anders. Dass wir im Finale vor allem Legionärsteams weiter sehen werden. Der erste Schritt wäre es erstmal, deutsche Trainer da reinzubringen, die dann auch wirklich Eier haben für Entwicklung. Und Weidemdorf, jetzt nochmal zum Abschluss, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Rekordmeisterschaft. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich war das ein optimaler Zeitpunkt in der Saison, damals auf die Jugendspieler umzuswitchen, weil man war ja durch und alles ist gut, ne? Dann ist jetzt der nächste optimale Zeitpunkt, um umzuswitchen. Jetzt ist man Rekordmeister. Ja. Das nimmt einen auch in den nächsten 10 Jahren keiner weg, ne? Also ist auch so.
Ich glaube einfach, eine Option wäre dieser Maßnahmenkatalog, wo Gelder vom DFB verteilt werden an die Vereine, muss viel, viel stärker auf die Jugendspieler. Du, mit der Orga und Stream und Produkt nach außen brauchst du gar nicht anzufangen, wenn du es nicht schaffst, deutsche Spieler zu etablieren. Genau. Das muss Ziel Nummer 1 sein. Keine Ahnung, du kannst doch sagen, es muss immer ein deutscher Spieler auf der Platte gehen, dann kriegst du in diesem Spiel, wo das passiert ist, bekommst du Summe X. Ganz einfach.
Ich rede aus erster Hand. Ich arbeite jede Woche mit jungen deutschen Spielern und wir unterhalten uns auch über so viele Sachen, sei es über Bundesliga oder sonst was, die identifizieren sich nicht mit Spielen, die finden Djindic cool und so, aber ein deutscher Nationalspieler selbst ist eine viel höhere Identifikationsfigur für die Jungs. So, ne, weil man da einfach mal die gleiche Sprache und so weiter und so fort. Also es ist von Bedeutung, Kultur hat eine Bedeutung, muss man einfach sagen, ja. Und wie ich erwähnt habe, Weilimdorf hat jetzt doch alles auf dem Servierteller. Sie haben einen Stützpunkt, sie haben Spieler, führt die Jungs heran. Dafür müssen sie natürlich ein paar Abstriche machen. Vielleicht mal ein Jahr nicht Meister werden. Ja.
Ja.
Aber jetzt haben sie diesen Rekordmeistertitel. Und ja, von daher...
Schritt zurück und 2 Schritte vor. Galt schon immer, ist auch so.
Ja, genau, das ist der Punkt. So, und das, Weilimdorf. So ist es, ne? Ja. So. Und ja, ansonsten kann man Ihnen nur gratulieren für das, was Sie da aufgezogen haben, ne? Und ganz herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Vor allem an Philipp Pless, der Spieler ist, der jetzt da wirklich Rekordmeister ist. Wobei, die Statistik müssen wir nochmal kurz klären. Vielleicht müssen wir da mal recherchieren und dann hat unser Chatbot dieses Wissen auch noch. Genau. Ja. Gut, Daniel. Ja.
Ey, Stunde knapp verfehlt. aber jetzt wird's ja besser. Jetzt kriegen wir, die Saison ist ja grundsätzlich vorbei. Aber wir können ja schon anteasern. Wir haben ja schon Gespräche, Anfragen für Gäste-Podcast, was wir in den nächsten Wochen starten werden, so dass wir in den Podcast rund um die Themen nationale, internationale News, die lassen wir da auch mit den Gästen drin und diskutieren die, aber eben dann auch mal eine halbe Stunde konkret auf den Gast einzugehen und über Futsal in der Schule, Futsal in Österreich, Futsalbuch, also es gibt ganz viel Vereinsvorstellungen, da machen wir einiges, oder?
Auf jeden Fall. Also der Sommer wird mit Futsal weiter gefüllt, auf jeden Fall. Also unabhängig ob Bundesliga. Sollen die Bundesliga-Teams alle jetzt in die Pause gehen, in die wohlverdiente Pause, jetzt vor allem die Finalisten, ne? Wir bleiben weiter am Start und schauen mal, was wir an interessante Themen aus der Futsal-Landschaft hier an den Tag legen. Ich denke, es wird an nichts mangeln, was das aussieht.
So, dann, schönen Abend, Sebastian, ich muss ins Bett. Ja.
Schöne Woche da draußen, alle. Und Daniel, es war mir wieder eine Freude und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche.
Ciao.